Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, liebe Zelluloid-Hörer. Dies ist die Nummer 29. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe mit mir
Carsten Pohl, guten Abend.
Und?
Kalle Böller, hallo.
Und leider Viktor nicht. Viele Grüße an dieser Stelle. Es ist sehr schade. Er konnte wirklich nicht dabei sein und er ist ja unser bestes Pferd im Stall. Und das ist immer sehr schade, aber glaubt mir, er ist entschuldigt und er wird bald wieder dabei sein. Und an dieser Stelle Grüße von uns an ihn. Ich möchte, bevor wir zum Tagesgeschehen kommen, noch mal kurz darauf hinweisen. Wir haben schon öfter angekündigt, dass sich einiges ändern wird in diesem Podcast. Und es wird sich auch. Aber wir sind alles, man sagt im Verein, sagt man dann immer ehrenamtlich Mitarbeiter. Und wir machen das hier ja unentgeltlich und haben leider alle eine Arbeit, der wir nachzugehen haben. Und deswegen dauert es alles etwas länger, was wir planen, Großartiges, als es dauern würde, wenn wir das hauptberuflich machen würden und nichts anderes den ganzen Tag. Und wir müssen ja auch die ganze ändern, was sich schon geändert hat. Victor hatte die super coole Idee, einen Zelluloid-Chat zu starten. Und wer in diesen Zelluloid-Chat möchte, das hat er auch auf Facebook angekündigt, der muss einfach Victor Pop auf Skype anfragen. Und als Betreff Zelluloid-Chat angeben, dann wird er automatisch in diesem Zelluloid-Chat landen. Und da ist täglich rege Diskussion, Filmtipps und ähnliches.
Das war wirklich eine absolute super Idee. Ja. Ich schmeiß meinen Rechner an, ich tippe irgendwas im Hintergrund im ungefähr 1,5-Sekunden-Takt. Plopp, plopp. Plop, plop, plop. Ich mache den Rechner aus, nehme mein Handy mit im Hintergrund. Plop, 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 plop. Ja. Wahnsinn.
Ja, ich im Notfall muss ich dich mal über diese Stoppschildfunktion bei Skype aufklären, dann hat man das Geploppe nicht mehr. Ah. Was ich gerne mache, wenn ich übrigens Filme gucke, weil ich meistens zu faul bin, wenn ich auf dem Laptop Filme gucke, deswegen dann auch noch Skype auszuschalten, weil man möchte es ja nicht extra danach wieder hochfahren, wenn man mit dem Filmgenuss fertig ist. Ich möchte noch zum Zeitgeschehen was sagen und nochmal eine kurze Rekapitulation des größten Fernsehereignisses Deutschlands.
Da musst du mir helfen.
Ja, wir haben Khalils Wunsch, will ich heute erledigen, und ich will heute über den Musikantenstadl reden. Und zwar war da ja letztes Mal zu Gast, nein, Scherz, es geht natürlich um das Dschungelcamp, aber zumindest sollten die Einschaltquoten vom Musikantenstadl den Dschungelcamp-Verfechtern, die es mit den hohen Einschaltquoten schönreden wollen, sollten zu denken geben. Nein, ich muss ja sagen, ich war am Anfang völlig dagegen und ich bin auch vom Prinzip her immer noch jemand, der sagt, das ist die tiefste Station und Level, die Fernsehen bis jetzt erreicht hat, und ich verspürte bei jeder Folge einen tierischen Reiz, Sonja Zietlow mit 10 Meter Anlauf in die Fresse zu hauen. Aber nichtsdestotrotz hat sich da ja einiges ergeben, was durchaus spannend war. Also man muss da gar nicht um den heißen Brei herumlehnen. Hast du es auch gesehen, Carsten, das Dschungelcamp?
Ich habe leider keinen Fernsehanschluss. Deshalb habe ich leider keinen, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Folge Dschungelcamp gesehen. Noch nicht mal 30 Sekunden davon, muss ich ganz offen gestehen.
Und Carsten, du hast nichts verpasst. Also,
das ist gut. Du hast
das Beste verpasst, was meiner Meinung nach dieses Jahr im deutschen Fernsehen laufen wird.
Das ist ja jetzt erstmal keine so starke Aussage.
Nein,
kann man sehen, wie man will. Quatsch.
Also, um es mal so zu sagen, es ist extremer Trash und es hat irgendwie was von einem, wenn ich es mal ganz ehrlich sage, von einem ganz schlechten Daily Soap, die man von Grund auf scheiße findet. Und wenn man dann aus irgendwelchen Gründen sich gezwungen sieht, sich da mal eine Folge anzugucken oder zwei, dann will man danach auch noch kurz die dritte gucken, um zu sehen, ob denn die Ehefrau den Mann jetzt beim Sex erwischt oder der böse Boss mit seiner Lüge ertappt wird oder was auch immer. Und so ähnlich ist es mit dem Dschungelcamp, weil nicht nur die Leute, die da drin sind, sondern die Leute, die es machen und wie es gemacht ist, ist natürlich trotzdem unterste Schublade. Aber es war so entertainend, weil eben, möchte ich Carsten kurz aufklären,
ja.
In diesem Camp war ein Mädchen, das wurde von allen gehasst, weil sie ziemlich
was die Scheiße war.
Ja, aber da muss man einfach sagen, man bekommt dann abends von ihr vielleicht 5 Minuten zu sehen, was...
Phil, da mache ich jetzt mal kurz einen Einwurf. Hast du das Promi-Dinner mit ihr gesehen? Das wurde Sonntag wiederholt, da habe ich mal reingeschaut. Da hast du auch beobachten können, wie wirklich innerhalb von einer Woche die restlichen Gäste nur noch die Augen verdreht haben. Also ich mache jetzt auch nicht das Fass auf, ich kann nur sagen, ich habe eine total gegensätzliche Position wie Philipp, wie so oft. Aber das Fass mache ich jetzt heute Abend bestimmt nicht noch auf. Also,
nee, wer war denn die Frau Angela Merkel?
Es sei dir abgeraten. Aber was ich noch kurz sagen will, auch beim Promi-Dinner, man darf nicht vergessen, es gibt Leute, die einfach anders, oder ich sag mal, jeder Mensch ist anders, wenn die Kameras laufen. Ich zum Beispiel jetzt selbst in diesem Podcast, normalerweise habe ich eine ziemlich hohe Stimme, aber hier verstelle ich sie mal. Nein.
Und
ich will noch ganz kurz Carsten kurz aufklären, um ein bisschen reinzubringen. Und sie wurde von allen gehasst, weil sie sich zumindest in den Stücken, die man gesehen hat, ziemlich scheiße angestellt hat und sich viel zu viel auf ihren Teller geladen hat mit dieser Dschungelshow, sage ich jetzt mal. Sie wurde aber auch, muss man fairerweise zu ihrer Verteidigung sagen, zu diesen Dschungelprüfungen, wo man Maden essen muss oder irgendwo durch muss, wurde sie wirklich, glaube ich, 5-mal am Stück in der ersten Woche hingeschickt vom Publikum.
Nee, es war sogar öfters.
Also sie war nervlich, auf jeden Fall ziemlich fertig, das hat man auch gesehen. Und das muss man auch wirklich zu ihrer Verteidigung sagen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich sie total sympathisch rüberkommen fand. Auch ich habe mich aufgeregt, aber man ist dann doch weise genug, um zu unterscheiden, was Fernsehen und was Realität ist.
Die Spannung bringt mich um. Wer ist es denn?
Sarah
Knappig von Germany's Next Topmodel, was du ja sicher auch nicht kennst.
Okay, super.
Die Show zeichnet aus, dass vor allem C-Promis oder Leute, die mal B-Promis waren, dahingeschickt werden und sich dadurch, meistens sind sie auch wirtschaftlich, also privat total am Ende und es ist so ein bisschen ihr letzter Strohhalm, weil freiwillig wird so ein Scheiß niemand machen. Aber sie wurde von der ganzen Gruppe gemobbt und in einem ganz besonders feurigen Moment sagte sie dann so, ich sag jetzt was, und beziehungsweise sie hat sich mittags einem anvertraut mit einer Geschichte und derjenige, diese Geschichte lastete schwer auf seinen Schultern und dann hat er sich wieder jemand anvertraut, hat aber die Geschichte nicht erzählt, hat nur gesagt, sie hat mir was gesagt, das würde alles verändern hier drin.
Oh, das ist doch so geskriptet. Bei RTL ausgedacht.
Also Carsten, da mache ich jetzt doch mal einen Einwurf. Da halt wirklich, also wenn es geskriptet war, dann verdienen die Jungs einen Oscar.
Nee, ohne Scheiß. Weil es total mit der Holzhammer. Aber lass mich ganz kurz diese Geschichte fertig werden. Und dann kam sie abends vor dem Lagerfeuer.
Darf ich einfach ein paar Vermutungen stellen?
Nein, jetzt warte mal ab. Oh, nee, du kannst es nicht vermuten. Okay. Dann sagt sie zu einem von dem Typen, also das war dann das Geheimnis, weil der eine wollte das nicht sagen, und hat gesagt, dann sag ich es jetzt eben, du Jay, und Jay Khan ist ein ehemaliger Boygroup-Sänger, du bist vor der Sendung zu mir gekommen und hast mir vorgestellt, dass wir hier ein Pärchen spielen, inszenieren, und unter anderem, um zu verschleiern, dass du schwul bist. Param. Und da war Stille und alle haben sich gegen sie gesetzt. Außer dieser eine Typ, der gesagt hat, ich kann es ja nicht wissen, dem sie es ursprünglich mal anvertraut hatte. Und das ist dann in einem Klimax geendet, dass nämlich 5 Leute, unter anderem dieser vermeintlich schwule Boygroup-Sänger, seine Freundin Indira, die du vielleicht von Popstars oder wie das heißt?
Ja, ich glaube, du überforderst den Karsten
ja, im Moment gerade
total.
Sie haben gesagt,
ich habe keinen Chance, er halt mir da noch in Ohren. Ey.
Entweder die Blonde geht oder wir gehen, hieß es dann.
Okay.
Und dann ist viel hinter verschlossenen Türen passiert. Auf jeden Fall ist sie dann angeblich freiwillig gegangen. Aber ich glaube, dass RTL gesagt hat, bitte, bitte geh, weil sonst gehen die anderen. Wir haben keine Show mehr und die Einschaltquoten sind gerade so gut. Auf jeden Fall ist sie gegangen und man dachte, man war sich nicht so ganz sicher. Ich fand das Auftreten von diesem Jay, also zumindest das, was man gesehen hat und wie es auch geschnitten wurde, war sehr unglaubwürdig, wie er auf diese Anklage reagiert hat. Es war so sehr gespielt, was, spinnst du? Und solche Sachen. Und wenig später hat dann der Jay und seine vermeintliche Dschungelliebschaft haben sich unterhalten und haben gedacht, sie könnten die Mikrofone austricksen und haben sich zugeflüstert, ja, wie reagieren wir denn jetzt drauf und wie gehen wir damit um? Und dann war natürlich die Sensation perfekt, weil dadurch natürlich diese Anklage von dem Mädel in einem völlig neuen Licht kam, weil es alles, aber auch übrigens mit etwas Interpretation so aussah, als würden sie sich absprechen, weil sie ja das Ganze inszeniert haben. Man muss dazu sagen, dass auch diese Zungenküsse dann unterm Wasserfall sehr gestellt und schlecht geschauspielert wirkten. Und der Typ, der zu dieser Blonden gehalten hat, der wurde danach vom gesamten Team gemobbt. Und dann kommt ja die Zeit, wo die Zuschauer Leute rauswählen können. Und sie haben stückchenweise alle rausgewählt und ihn zum Dschungelkönig gemacht. Und es war fast schon zu gut, um wahr zu sein.
Ja, und was war ihr großes Geheimnis, was er nicht erzählt hat? Oder war das jetzt mit dem, dass die ein Pärchen sein sollen
und er schon ist. Und danach hat er ein anderes Mädel auf einmal, also beziehungsweise auch schon davor, mit der er die ganze Zeit Liebespärchen spielt. Und man sieht dann sogar die beiden, wie sie sich zuflüstern, wie sie jetzt weitermachen und was sie auf bestimmte Fragen antworten. Sprich, dem Zuschauer wurde der Eindruck erweckt, dass praktisch er mit diesem Mädel jetzt das macht, was er mit der Blonden, was die Blonde nicht mitspielen wollte.
Jetzt mal
also man muss sagen,
als ich gesagt habe, ich kann versuchen, das zu erraten, war deine Antwort, das kann man nicht erraten. Ja,
du wusstest nicht mal, dass es den Typen gibt.
Ja, gut, das ist wohl wahr, also dass ich die Person nicht kenne. Aber die Geschichte, ich meine, ernsthaft, früher wurde man verarscht, wenn ich als kleiner Junge bei Tele5 Wrestling geguckt habe, ja, und da irgendwelche Geschichten erzählt worden sind, dass der sowieso den anderen in der Kabine übel zusammengetreten hat und der eine hinter dem Rücken von dem anderen irgendwas gesagt hätte, dass man das dann glaubt, als ob das die Realität sei. Und dafür wurde man verarscht. Die Geschichte, die du mir jetzt aber gerade aufgetischt hast, klingt doch besonders dann auch noch mit dem Ergebnis so manipulieren.
Nee, also man muss sagen,
gedacht,
du hast meine Formulierung nicht gut zugehört. Ich habe mir immer noch die Hintertür aufgelassen, weil ich es eben auch sehr, also das ist, also so viel Glück, wie RTL da scheinbar hatte, ist natürlich schon bombastisch. Man muss dazu sagen, dass man natürlich fragen muss, wenn die Leute sich selber spielen, ja, und es im Nachhinein nicht aufgeklärt wird, warum sollte da jemand mitmachen? Weil, und das finde ich dann wieder das Gestörte an der Sendung, übrigens auch in dem ein oder anderen Forum, wie darüber über Leute geurteilt wird, oder wie auch unser Khalil jetzt die Knappig total dumm findet, es ist es ist eine Spielshow, es ist ein Fernsehen, es ist Entertainment und es gibt jetzt Leute, die wirklich diesen Jay Khan hassen, als hätte er, ich weiß nicht was gemacht, dabei hat er, alles was er gemacht hat, wenn überhaupt, ist mit einem Mädchen eine Liebesbeziehung inszeniert in einer Fernseh-Reality-Show. Ich finde, man sollte ihm dafür auf dem Marktplatz öffentlich die Hand abhacken.
Also, lieber Philipp, wie gesagt, ich habe eigentlich gesagt, ich mache das Fass nicht auf. Aber ich finde es schon witzig, wie diese Bräsigkeit von wegen, ah, das ist alles geskriptet, weil wenn
das habe ich ja nicht gesagt.
War, Moment, aber wenn das aber geskriptet
ich gesagt
war,
und ich
dann muss ich sagen, dann verdienen die Mädels und den Jungs und die Jungs, wo da drin waren, wirklich alle durch die Banken Oscar, weil das war super gespielt. Also Respekt, muss ich dann echt sagen, weil und vor allem auch vor dem jungen Jay Khan, der ja das Spiel noch weiter betrieben hat und so in der Rolle drin ist, dass er sich quasi selbst demontiert momentan. Aber wie gesagt, es ist großartige Fernsehunterhaltung, aber die Meinungen gehen da ja durchaus auseinander.
Ja, also ich finde es, ich finde es vielleicht, es
hat. Also es ist eine Unterhaltungsshow und wenn du sagst, die Leute hassen die, also ich sag da eins eben, es gibt Leute, die finde ich einfach also vom Sehen her unsympathisch und ich finde, da ist dann auch nichts dabei und dass es Leute gibt, die es wirklich schaffen, wirklich eine ganze Gruppe gegen sich aufzubringen. Das habe ich erst in meinem Urlaub im Januar beim Wandern erlebt. Dass meine eine Anverwandte quasi wirklich so aufgetreten ist, dass selbst die höfliche Mutter meiner Freundin die Augen verdreht hat, wenn die den Raum betreten hat. Und da waren wir
in der Skihütte.
Und es war warm. Und wir hatten geiles Essen. Wir mussten keine scheiß Bohnen und Reis fressen. Und wie gesagt, und ich habe halt genug zu rauchen. Also von daher, wie gesagt, aber wir könnten uns da befürchte ich fast 2 Stunden am Stück streiten. Haben wir ja auch gemacht.
Man muss sich ja nicht streiten. Ich möchte mal sagen, dass es natürlich dieser Sarah-Effekt ganz typische Gruppendynamiks-Geschichten sind.
Ja, natürlich,
ich finde überhaupt nicht, dass jemand deswegen automatisch praktisch Brief und Siegel fürs Scheiße sein verdient hat,
weil also, man
eine ganze Gruppe gegen sich aufbringt.
Lass doch mal eins von einem Satzpad sagen. Du wirst von jedem Satzpad wird dir eins bestätigen, es gibt, also wir lernen das ja quasi, dass wir so versuchen, dass wir jeden Menschen gleich, also wahrnehmen quasi, behandeln. Aber es gibt einfach Menschen, die siehst du und da sagst du, da verdrehst du innerlich die Augen und das fällt selbst mir schwer. Und von daher, wie gesagt, außerdem ist es eine Unterhaltungsshow. Also wenn die Leute jetzt mit Fackeln und Heugabeln vor ihrem Haus stehen würden, okay, aber tun sie nicht. Ich nehme mal an, da macht jeder seinen Schnitt und es ist für mich um einiges bessere Unterhaltung, wie wenn sie irgendeinen armen Hauptschüler vorführen, der wirklich überhaupt gar nicht die Situation einschätzen kann.
Also nur weil jemand mal bei irgendeiner blöden Casting-Show... Lass mich kurz ausreden. Nur weil jemand bei irgendeiner Casting-Show mal den 3. Platz gemacht hat, macht ihn das ja nun wirklich nicht zu Medienexperten.
Also,
ich bin noch nicht fertig. Wenn die Frau so doof ist, wie du sagst, dann ist sie wie ein dahergelaufener Hauptschüler, wie du sagtest. Was hast du übrigens gegen Hauptschüler? Nein, aber... Lass mich mal ausreden. Ich finde, vom Grundstil dieser Sendung, so ich gucke ja hin, so wie man bei einem Unfall manchmal auch unweigerlich nicht weggucken kann, aber ich würde den Teufel tun, dieses Konzept als was ganz Besonderes und total Cleveres hinzustellen, weil es baut auf mehrere Dinge. Auch, dass es Promis sind, denen es aber wirklich privat und wirtschaftlich total scheiße geht, das ist natürlich Spiel fürs Volk. Ja, die können wir jetzt mal richtig durch die Scheiße gehen lassen. Das heißt aber doch nicht, am Ende des Tages sind es immer noch Menschen. Und am Ende des Tages ist niemand darauf vorbereitet, dass er aus dem Camp kommt, wie dieser Jay, und ihn wirklich die Leute hassen. Und zwar so, der hatte irgendwie, ich weiß nicht, 16.000 oder 6.000...
Also Philipp das, bevor du dich jetzt verquatscht, das hat Bildblock schon richtig gestellt. Weil es bei Facebook 2 verschiedene Jay-Khan-Seiten gibt. So, dazu erstmal.
Ja. Ja, aber trotzdem hat eine von den Jay Khan-Seiten irgendwie.
Die hatte die mehr wie 500 Fans, weil es zwei gibt und die andere hat nach wie vor viele Fans. Also um Himmels Willen und zwei Einwürfe. Wie gesagt, ich wollte das fast nicht aufmachen. Du hast jetzt die Büchse der Pandora aufgemacht, jetzt bist du selbst schuld. Dieses Mädchen, was du sagst, wenn die einmalig bei einer Castingshow mitgemacht hätte, okay. Aber die ist mehrere Formate durchgelaufen. Die war beim Promi-Dinner, das hatte ich ja erwähnt. Die war in der Model-WG, wo sie ihre Mitkompanionin wohl dann wegen Körperverletzung angezeigt hat. Die war bei Lanz, die war bei 5, 6 Sachen. Und damit hat die für mich wahrscheinlich sogar mehr Erfahrung mit sowas wie eine Gita Sachs, die noch nie in irgendeinem Casting-Format oder ähnlichem mitgemacht hat. Und von daher hält sich da auch mein Mitleid irgendwo in Grenzen. Und dass die Leute. Moment, jetzt bin. Ja, warum nicht?
Also, weil ich es total dumm finde. Jetzt ernsthaft. Die Frau, die ist irgendwie 22, ist. Jeder Talkshow-Stalker, der irgendwie in 10 Talkshows behauptet hat, irgendwie, ich fick euch alle, jeder Playboy 51 wäre dann ein medienerfahrener Experte. Lass mich doch mal ausreden. Der es nicht besser verdient hat, dass er richtig.
Oh, Philipp, bitte verdreh mir nicht die Worte. Also erstmal.
Ich glaube, ich muss da mal dazwischen gehen. Seid mir nicht böse, aber ihr regt euch da doch echt über eine Nichtigkeit auf, oder? Ich meine, was mich ja mal viel mehr interessieren würde, seid ihr noch dran oder habt ihr jetzt beide aufgelegt?
Ja. Wir haben aufgelegt und treffen uns jetzt auf dem Dorfplatz zum Faustkampf.
Karlil, bist du noch dran? Okay, ja. Also, was mich mal interessieren würde...
Für unsere Zuhörer vielleicht zur Erklärung, der Philipp und ich, wir haben über das Thema auch echt gestritten und ich bin auch ehrlich, wir werden da auch nie auf einen grünen Zweig kommen, Philipp, weil ich habe da meine Ansicht und du hast da deine Ansicht, die lasse ich dir da auch echt. Ich versuche dich da auch nicht vom Gegenteil jetzt mehr zu überzeugen, aber was ein Fakt ist, du hast das auch angeguckt.
Ja, gut, du musst meine,
meine Worte... Wenn du sagst, hey, das ist aber jetzt schlecht von dir, weil du dich über eine Frau lustig machst, die halt in Sex-Casting-Shows getitelt ist, oder über einen Prominenten, der halt dummerweise halt mal eben seine paar Millionen, die er eingenommen hat, irgendwie durchgebracht hat. Hey, okay, das ist Schadenfreude, das lebt auch irgendwo davon. Das ist ein niedriger Instinkt, das mag auch sein, aber das ist für mich allemal besser als viele andere Geschichten, die zum Teil im Fernsehen laufen, wo wirklich Leute vorgeführt werden, wo dann in irgendeinem Scheißdorf in Ostdeutschland die Leute vorm Haus stehen und skandieren, sie sollen wegziehen.
Also nochmal kurz zu dem, man kann sich was angucken und muss danach nicht die Meinung vertreten, das ist das beste und tollste Fernsehen, was es gibt. Das ist durchaus möglich, dass man sich eine kritische
Meinung... Ja, aber dann schaue ich mir nicht 2, 3 Folgen, dann schaue ich mal eine Folge an und lass gut sein, weil ich dann scheiße...
Man kann auch mit etwas... Man kann sich auch, Beispiel Wrestling mal wieder zurückzunehmen, man kann sich auch 10 Wrestling-Kämpfe angucken, drüber lachen und Spaß damit haben, aber ganz bestimmt nicht danach hingehen und sagen, also das ist mal wirklich bestes Entertainment und toll gemacht und was weiß ich.
Also Wrestling in den 90ern, ich bitte dich.
Man kann sich, finde ich, auch sogar, man kann sich auch
es ist ja auch so,
intelligente Menschen, die sich gute Zeiten, schlechte Zeiten angucken, weil sie an dieser scheiß Story gehuckt sind und ich verlange von denen trotzdem nicht, dass sie deswegen dieses Senderkonzept gutheißen. Aber ich finde, der Carsten hatte gerade irgendeine Frage, die wir ihm wieder abgeschnitten haben.
Ach so, ist natürlich, muss ich ganz offen gestehen, eigentlich uninteressant. Aber was mich halt noch interessieren würde, die Show, Karlil, die ist ja eingekauft, oder? Also das ist ja
das ist in Australien.
Aus England.
Ja, und also, oder England oder Australien. Ich meine,
ich muss ja auch dazu sagen, es ist tatsächlich auch das einzige Format, was ich überhaupt im Fernsehen anschaue.
Ja, also würd mich nur interessieren, ob so eine ähnliche Story mit irgendwie einer Frau, die irgendwie
also.
Und dann zumindest in den anderen Ländern auch mal exakt so oder ich sag mal mit leichten Unterschieden vorkam. Denn dann
jein. Kann ich ja sagen, das war ja noch diese Sarah-Aussage von wegen, ja, lass uns ein Pärchen machen, basierte auf dieser englischen Geschichte, weil es da wohl ein Pärchen gab. Und da, also das Ganze auch in ein paar Sätzen zu erzählen. Ich meine, was Philipp da versucht hat zusammenzufassen, das ging jetzt über 4 Abende oder so, oder Philipp?
Ja.
Und das war ja auch, also das heißt, es hatte auch durchaus was von einem Autounfall. Weil du hast ja gedacht, hey, nee, das kann nicht härter werden. Und dann ist da echt nur oben eins draufgesetzt. Sondern irgendwann hast du halt gemerkt, also für mich zumindest, dass die ziemlich aus ihrer Rolle raus sind. Natürlich versuchen die, da sich irgendwo zu präsentieren, aber wenn du dir indirekt Regieanweisungen gibst, wie du dich verhalten solltest und so, das ist halt ziemlich dumm irgendwo. Aber das ist ja nicht der Dschungel-Podcast, glaube ich.
Nee, ich wollte, es ist noch eine lockere, lustige Unterhaltung.
Ja, zumindest sind wir jetzt auf 180.
Kontra. Und auch trotzdem, auch wenn das jetzt Kalils Vorstellungsvermögen übersteigt, ich werde.
Aber das ist schon wieder so eine typische Victor-Pop-Spitze.
Diesen
Jungle. Keine Angst, da kommt deine Kali Böller.
Nein, jetzt warte mal, was ich sag. Die Spitze musst du schon erwarten. Ich werde mir den Dschungel-Podcast nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder angucken, wenn es nochmal einen gibt.
Den Dschungel-Podcast?
Den. Genau, wir machen einen Dschungel-Podcast. Das wusstet ihr noch nicht.
Aber siehst du, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Also man müsste viel Geld zahlen, dass ich sowas mache.
Ach ja, aber anderen dabei zusehen. Nein,
ich gucke auch Leuten zu, wie sie 90 Minuten über den Platz rennen und Fußball spielen.
Ich gucke Leuten bei ganz anderen Sachen zu. Aber lassen wir das.
Wie tue ich? Ja.
Ja, also die Stimmung ist ja auf alle Fälle schon mal gut.
Nein, also um mal eins klar zu machen, bevor jetzt wieder Kommentare kommen, die haben sich da voll gestritten und so. Davon lebt doch ein Podcast, dass wir uns diskutieren. Und der Kalil und ich, wir kennen uns beide gut genug und wissen beide voneinander, wie scheiße wir sind, dass wir uns nicht... Ja. nicht
also wir verachten uns zutiefst und... Genau. Weißt du, das nein, aber das war ja auch bei dieser Dschungelshow, also mal zur Erklärung, wir haben das auch, also Philipp und ich, wir haben das quasi zusammen angeschaut in einem Forum. Und es war natürlich noch die zusätzliche Würze obendrauf, dass da halt 30, 40 Leute mitkommentiert haben. Also, und dann natürlich auch härteste Diskussionen abgelaufen sind. Von daher waren das 2 super unterhaltsame Wochen, muss ich einfach so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß, ich muss gestehen, ich bin schockiert.
Also, Carsten, im Maniac-Forum gab es, glaube ich, 4 Dschungelcamp-Threads jetzt. Mhm. Zu dem Dschungelcamp. 4 Stück oder 5 sogar.
Oje, oje.
Oje, oje. Aber,
und keiner von mir.
Keiner, ja, das ist ja sehr bedauerlich. lass uns.
Gott sei Dank läuft die Scheiße nur einmal im Jahr oder alle 2 Jahre.
Ja, es läuft ja jetzt wieder für dich. Du guckst du nicht auch, Deutschland sucht den Superstar?
Nee, das gucke ich gar nicht. Witzigerweise, mein ehemaliger Friseur, der dürfte dem einen oder anderen als Cosimo bekannt sein. Also der ist jetzt auch schon 5, 6 Mal bei DSDS angetreten. Und das finde ich halt auch das Krasse. Also ich weiß von Leuten und auch ich persönlich, wir haben dann alle schon zur Seite gezogen und gesagt, hey Mann, du blamierst dich da schon, ist dir das eigentlich klar? Aber der Witz ist, das ist mir echt egal. Er sieht das als PR, er sieht es als Publicity und dann macht er sich zum Affen und tingelt halt so durch irgendwelche Dissen.
Aber er ist 6 Mal dabei gewesen, dann ist er doch nach deiner Auffassung medienerfahren.
Also das Interessante sage ich nochmal, Philipp, wenn ihm wirklich Leute, Freunde auch sagen, hey, mach das nicht. Und er macht es trotzdem. Und er hat tatsächlich auch Fans. Also der Mann hat auch Fans.
Der ist doch jetzt mit Bushido befreundet, das alleine hat ihm doch schon genügend gebracht. Aber ja,
aber wie gesagt, das ist halt auch, wo du denkst, wie oft sollst du da zu so jemand was sagen, wenn er weiß. Also und ich gucke also wirklich sonst überhaupt gar nicht solche Formate. Die meisten halte ich echt für finster. Die Pendants im Ausland sind wohl besser, weil bei American Idol wird wohl tatsächlich ein bisschen mehr nach Talent gesucht und weniger, was man von einer Story draus machen kann. Aber das Dschungelcamp ist halt meine 2 Wochen Schadenfreude und ich lege mein Hirn neben meinen Schreibtisch.
Ja gut, aber guck mal, dann sind wir uns ja doch einer Meinung. Also,
ich ja, finde, aber es, man, es wenn heißt man, nicht, wenn dass man das dazu steht,
dass es dumme Schadenfreude ist. Also wenn du dein Hirn daneben legen musst, dann darf man doch das Wort Trash auch benutzen.
Ja, aber es gibt halt Trash. Also es gibt die Sexsklaven vom Planeten Gora und es gibt halt wirklich guten Trash, wie The Man with the X-Ray ist. Und man muss halt sagen, was das Dschungelcamp für mich halt wirklich toll macht oder wirklich sehenswert ist, zum Beispiel auch, mit welcher Liebe und vor allem, was für gute Musik da auch einfach teilweise reingehauen wird. Die findest du sonst in keiner Sendung beim Privaten. Also, dass da so ein hoher Indie-Anteil läuft und auch von der Kameraarbeit, von Schnitten und so weiter,
das Wahnsinn. War gut gemacht. Es ist David Fincher kann da nochmal üben gehen.
Hey, auch David Fincher hat einen Alien 3 verbrochen. Also von daher, es ist Fernsehunterhaltung und da gibt es wirklich Schlimmeres, was heute einen Kultstatus hat. Also von daher, und man muss ja auch sagen, die Kritiker, also auch durchaus namenhafte Fernsehkritiker, nehmen der Sendung ja auch Positives ab. Also von daher, können wir Filme besprechen, bitte?
Ja, wo wir es gerade von Cosimos haben und faken Emotionen und Leuten, die Stars werden wollen, habe ich die perfekte Brücke, um meinen ersten Film vorzustellen. Und zwar ist es Joaquin Phoenix, I'm Still Here. Und zwar Joaquin Phoenix kennen wahrscheinlich alle. Ihr kennt ihn, ne? Also
ja, klar, Schauspieler.
Der wohl besten Schauspieler, die wir momentan haben, finde ich. Und dieser Film ist von seinem Schwager, von Casey Affleck, der Bruder von Ben Affleck. Und in dem Film, welches eine Dokumentation ist, filmt Casey Affleck Joaquin Phoenix, wie er versucht, ein Rapstar zu werden und sagt, ich höre auf mit meiner Schauspielkarriere. Seid ihr noch da?
Ja.
Okay. Und es gibt da, es geisterten schon natürlich die Presse, Stücke von ihm durchs Internet, wie er gesagt hat, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr, ich will rappen. Und auch dieses äußerst seltsame Interview bei David Letterman, wo er Kaugummi kauen mit seinem Rauschebart da saß, was dann Ben Stiller, ich glaube bei den Oscars war's oder bei den Golden Globes persifliert hat. Und auch wenn es ein Spoiler ist, aber wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, war diese ganze Dokumentation ein Hoax. Und es ist aber der mit wirklich Abstand beeindruckendste Hoax überhaupt. Weil nicht nur, dass er ein Jahr lang keine Filmangebote angenommen hat, die extrem beeindruckend waren, sich extrem hat gehen lassen, also absichtlich richtig viel, also eine richtige Wampe sich angefressen hat. Und er spielt diesen total gestörten, neurotischen, ehemaligen Filmstar, der so schlecht rappt und unbedingt Rapstar werden will und sich total gehen lässt, so perfekt, dass ich danach wirklich geschockt war, als ich mir die Extras auf der DVD angeguckt habe und man ein Interview mit ihm gesehen hat, danach, wo er über die Rolle spricht. Und er ist einfach mal 15 Kilo leichter, gepflegt und kann sich auf einmal ganz normal ausdrücken, weil er spielt es so perfekt, dass man selbst wie ich, wissend, dass es ein Hoax ist, die ganze Zeit denkt, ja, was ist jetzt gespielt oder ist der wirklich so ein bisschen gestört oder ist der eigentlich ein ganz normaler Typ und oder ist der wirklich so gestört und sie haben ihn halt in dem Film nur noch diese Rap-Sache machen lassen. Aber er spielt diese Rolle so unglaublich gut und es ist so ein abgedrehter Film und er geht so in die Tiefen, wie tief man sinken kann und es ist wirklich unglaublich toll gemacht. Und es gibt auch übrigens ein wahnsinniges Gastspiel von Puff Daddy, der oder Sean Diddy, P. Diddy, wie man ihn auch immer nennen will, der so überzeugend spielt, dass man spätestens da denkt, okay, das ist echt ganz gegensätzlich zu dem Kurzauftritt von Ben Stiller, der wirklich sehr geschauspielt wirkt und der als einziger nicht so wirklich glaubhaft ist. Unbedingt ansehen, einer der, momentan sind ja Mockumentaries ganz besonders groß, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Habt ihr von dem Film schon was gehört oder ihn gesehen? Oder?
Ich habe deshalb von dem Film schon mal was gehört, weil in Episode 21 schon relativ lange darüber gesprochen worden ist. Spoiler. Ja, das war die Folge mit Etienne Gardet und Daniel Poth.
Ah ja, genau.
Das weiß ich deshalb so unglaublich gut, weil ich mir diese gesamte Folge erst vor kurzem nochmal angehört habe.
Ah ja, nee, das war wahrscheinlich dann im Zuge von Exit Through the Gift Shop und faken Dokumentationen.
Ja, kann sehr gut gewesen sein, ja.
Dann, Khalil, hast du von dem Film gehört?
Ja, ja, klar, logisch. Also der steht auch ganz oben auf meiner Anschauliste.
Gut so. Sehr gut. Da darf er auch bleiben. Manchmal befehle ich ja Filme aus deinem Anschaustapel, der gigantisch sein muss. Aber den musst du da lassen und nach oben in der Hackordnung legen und erzählen, was auf deinem Angeschautstapel zum Beispiel so liegt.
Ja, also ein Film, wo ich mich ziemlich lange gesträubt habe. Also ich wollte nicht unbedingt ins Kino gehen, obwohl ich von dem Regisseur ziemlich begeistert bin, habe ich auf die ziemlich lange Bank geschoben, aber am Freitag habe ich es dann doch mal in die Videothek geschafft. Die Rede ist von The Social Network von David Fincher. Der Film erzählt ja quasi die Anfänge von Facebook, beziehungsweise seinem Gründer Mark Zuckerberg, und da kann mir jetzt sicherlich Carsten helfen.
Mark Zuckerberg ist richtig, das ist der Gründer von Facebook, korrekt.
Also hauptsächlich aus, wie das Ganze quasi als quasi Verzeichnis für Studenten mehr oder weniger seinen Anfang in, welche Uni war es nochmal? Harvard.
Harvard, ich glaube, ja.
Genau, fand. Ich habe ja wirklich zuerst gedacht, was kann mich das Leben von einem von Mark Zuckerberg interessieren. Aber ich muss echt sagen, David Fincher hat einen ziemlich tollen Film abgeliefert, der so ziemlich gut so diese Gründerstimmung Startup-Unternehmen im Internet feiert und dazu auch ein Porträt von einem Menschen abliefert, der sehr ambivalent ist. Also Mark Zuckerberg im Film hat irgendwie doch bisschen so eine Bindungsproblemgeschichte, würde ich jetzt auch sagen. Und ich meine, nicht umsonst ist der Untertitel, du kannst ja keine 500 Millionen Freunde machen, ohne dir ein paar Feinde zu machen. Also der Film erzählt dann auch weiter quasi, also parallel, wie er neben Leuten, die er quasi, die ihm auch eine Webseite vorgeschlagen haben oder ein Network, wo er sich dann aber wohl anderweitig entschieden hat, wie er auch von seinem besten Freund verklagt wird und beziehungsweise wie es da halt zum Bruch kam. Also wirklich ein sehr toller Film, hat mich wirklich sehr beeindruckt und muss auch dazu sagen, ein paar tolle Auftritte, unter anderem vom Napster-Gründer, der ja wohl auch an Facebook beteiligt war. Was mir da für ein Dialog halt hängen geblieben ist, ist, als sie sich über die Plattenindustrie halt unterhalten und einer zu einem Napster-Gründer meint, und der Napster-Gründer meint, ja, er hätte die Plattenindustrie im Alleingang zerstört, und ein anderer meint dann, ach Quatsch, die haben dich doch verklagt, und der dann mehr oder weniger locker flockig erwidert, ob er gerade eigentlich einen Plattenladen aufmachen würde. Gespielt wird, jetzt weiß ich nicht, wie der Napster-Gründer heißt, da kann man sicherlich Carsten helfen.
Ja, ich weiß nicht.
Sean Parker.
Ja, aber er wurde gespielt von Justin Timberlake.
Das ja, wollte ich von sagen. Justin Timberlake, und auch ziemlich gut gespielt, wie ich fand. Ja. Und also der Film hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ich nehme an, ihr beide habt den auch schon gesehen, oder?
Ich habe ihn noch immer nicht gesehen. Ernsthaft? Aber ich werde ihn sehen. Aber der Victor hat ihn, glaube ich, mal vorgestellt, und der Carsten hat ihn auch schon vorgestellt, und wir hatten es ja sogar nochmal darum, weil der Carsten dachte, irgendwie unsinnigerweise, ich hätte ihn getestet oder sowas.
Ah, okay. Ja,
aber ich muss gestehen, es ist definitiv einer der Oscar-Favoriten, also zumindest mir hat er sehr gut gefallen, und ich kann es wirklich absolut zustimmen, was du gesagt hast. Das Einzige, also was mich nur interessieren würde, nur ganz kurz, kam dir der Film irgendwie künstlich beschleunigt vor? Denn ich habe irgendwann mal gelesen, dass die erste Fassung, die vom Schnittpult halt runterkam, die war dann halt irgendwie viel zu lang. Und dann haben sie sich gedacht, okay, welche Szenen schneiden wir raus? Und dann sind sie zum Ergebnis gekommen, nee, eigentlich wollen wir gar keine Szenen rausschneiden, sondern wir lassen den Film einfach halt schneller laufen und benutzen halt irgendwie modernere Technik, damit die halt nicht alle so, weiß ich nicht, aussehen wie keine Ahnung, zu schnell animiert oder Mickey-Maus-Stimmen haben oder so.
Also die ganze Geschichte wird ja aus dem Blickwinkel von Zuckerberg erzählt. Und ich hatte tatsächlich bei ein paar Szenen bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass das schneller abläuft, aber dass das auch ein bisschen mit so von Fincher gedacht war, als war wie Zuckerberg so manches einfach wahrnimmt. Da ist ja auch die Rede von dem Tunnel, in dem die sind, wenn die programmieren.
Ja, also stimmt. Auch
toll umgesetzt, die Anfangsszene wie Face Smash, was quasi so das Ursprungsprogramm von Facebook war. Kurz mal die Harvard-Rechner um 4 Uhr morgens wach flachlegt. Gut, mich würde es interessieren, was jetzt da tatsächlich dran ist. Zuckerberg hat sich ja meines Wissens nie groß über den Film geäußert. Also nee, aber ich kann mir ein paar Sachen wirklich auch lebhaft vorstellen. Also gerade, dass du im Geschäftsleben so teilweise deine Freunde über den Tisch ziehst und dann ein Ding durchzuziehen und dass auch so diese Internet-Startup-Geschichten schon auch ein Haifischbecken war irgendwo. Ja, also kann ich mir gut vorstellen.
Von dem, was ich halt weiß, sind sehr viele Filme, also dass der Film, sehr viele Teile des Films, der Film basiert ja auf das Buch irgendwie die überraschten Millionäre oder die plötzlichen Millionäre, sollen weite Teile stimmen. Das Einzige, was halt nicht so stimmt, sind so die privaten Sachen von Mark Zuckerberg. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass er seine Freundin schon vor Facebook-Zeiten kennengelernt hat und auch nicht während des Films, also nicht während der Gründung oder so abgegeben hat. Aber sonst hat es alles mit den Investmentfirmen, die haben abblitzen lassen und die Geschichte halt auch vom Napster-Gründer und so, das soll alles so wahr sein. Und ich sag mal, es klingt auch nicht im Nachhinein zu unwahrscheinlich, dass man das nicht glauben könnte.
Also, da du erwähnt hast, Oscar-Favorit, muss ich auch sagen, also dem Film gönne ich wirklich sehr große Chancen. Mein Favorit ist zwar ein anderer, den ich heute Abend auch noch vorstellen wollte, wie gesagt, toller Film, jetzt in Videotheken, und das heißt also, der, wo nicht im Kino gesehen hat, kann sich auch anschauen. Ich kann wirklich nur ans Herz legen, super Film.
Jo, Carsten?
Jo, alles klar. Ich würde gerne mit einem Film beginnen, den ich schon vor ziemlich langer Zeit gesehen habe. Ich habe aber gerade nochmal nachgeguckt. Den gibt es erstaunlicherweise immer noch nicht auf DVD oder Blu-ray oder sonst irgendwas. Und zwar kommt er erst irgendwie im April raus. Ich weiß nicht warum. Es handelt sich, und ich habe leider nur den englischen Titel zur Hand und ich werde ihn auf alle Fälle versauen, wenn ich ihn ausspreche. Legend of the Guardians, The Owls of Ga'Hoole. Es ist, wenn man sich gefragt hat, was das für ein Film ist, ein komischer, computeranimierter Film, auch wieder in 3D mit Eulen. Und zwar basiert das halt auf einer Buchreihe. Diese Buchreihe kannte ich vorher nicht. Die Bücher heißen irgendwie Die Gefangennahme, irgendwie Die Reise und Die Rettung. Und Punkt. Und ist eigentlich ein ziemlich actionbepackter Film. Was mir ziemlich gut an dem Film gefallen hat, ist, dass halt ein gewisser Anteil von Mystery drin steckte. Und dass sie es geschafft haben, Eulen so irgendwie oder auch generell Vögel so darzustellen, ohne zu sehr die zu menschlich zu machen. Also die haben halt immer noch normale Flügel und haben halt nicht irgendwie die Möglichkeit, Sachen zu greifen. Oh Gott, wenn ich das jetzt ausspreche, klingt das alles total bescheuert. Aber dass halt die Eulen eulenartiger sind, fand ich irgendwie ziemlich toll. Weiterhin fand ich halt die ganze Geschichte, die sie zusammengebaut haben, ziemlich cool. Das liegt wohl daran, dass sie es halt geschafft haben, in die 80 Minuten, die, glaube ich, der Film war, oder er war zumindest relativ kurz, zumindest gefühlt relativ kurz, doch ordentlich viel Story reinzupacken. Und auch wenn man irgendwie am Anfang denkt, das ist irgendwie ein Kinderfilm, wo es halt ist es hat er auch dann tatsächlich so ein paar, ich sag mal, Themen, die einen auf alle Fälle sehr ansprechen. Es ist halt deshalb kein so ein starker Kinderfilm, weil es halt selten so typische Kiddie-Comedy-Elemente gibt, sondern eher so Themen wie Verantwortung übernehmen. Worum es generell geht, ist, dass es halt unterschiedliche Eulenklassen gibt und auch unterschiedliche Vogelarten im Allgemeinen. Und ein paar von den Eulen, ja, und es gibt halt zwei unterschiedliche Eulenreiche, was alles sehr seltsam klingen muss. Aber es gibt halt ein böses Reich und ein gutes Reich und zwischen diesen Reichen leben halt völlig normale Vögel. Und diese und zwei, die Protagonisten, werden halt am Anfang von den bösen Eulen quasi gefangen genommen und in die, ja, die haben halt so eine ziemlich faschistische Aufstellung. Und werden halt in die einzelnen Kasten dieser faschistoiden Gesellschaft irgendwie eingeteilt. Der eine wird halt ein Krieger und der andere wird halt irgendwie so ein Arbeiter, weil er halt eher rebelliert und der andere eher begeistert ist von der Macht. Das Ganze endet dann natürlich in einem großen Kampf, wo das Gute gegen das Böse kämpft. Es gibt so ein bisschen Zauberei und Magie. Und ich fand den Film ziemlich toll. Kann aber auch daran liegen, dass ich glaube, der lief irgendwie noch vor Weihnachten im Kino. Und zu der Zeit habe ich den gesehen und da hatte ich halt auch noch so eine weihnachtliche Einstellung und da hat mir das alles sehr gut gefallen. Aber mir hat er ziemlich gut gefallen und ich glaube, ich bin in 5 Minuten geblieben und bekomme damit den Zelluleute Oscar. Vielen Dank.
Okay, interessant. Ich habe von dem Film auch schon öfter gehört, immer sehr gemischte Sachen, aber ich bin mal gespannt. Ich werde ihn mir sicher irgendwann mal leihen. Mein nächster Film, wo wir es von Oscars haben, ist mein, also ich habe ja nicht alle nominierten Filme gesehen, wie zum Beispiel auch Social Network nicht, aber der Film, der mich in den letzten Monaten doch mit Abstand am meisten beeindruckt hat, war der Film, der immer noch im Kino läuft und den ihr euch unbedingt alle angucken müsst, The Black Swan.
Ah!
Mein absolutes Meisterwerk, eine bedrückende Stimmung, aber ich will kurz sagen, worum es geht. Es geht um eine Ballerina, die unbedingt die Rolle die Hauptrolle in dem sterbenden Schwan, nee, es heißt Schwanensee, Entschuldigung. Also sie möchte den sterbenden Schwan spielen in Schwanensee und ist total erfolgsversessen, hat eine Mutter, die sie pusht und gleichzeitig aber auch handelt wie ein kleines Kind und ist ein Film, der sehr viel Raum für sehr viele verschiedene Interpretationen bietet. Ich habe inzwischen sehr viele verschiedene Ansätze gehört, wie man gewisse Sachen interpretieren kann. Man ohne jetzt groß zu spoilern, weil es recht schnell deutlich wird, ist, dass sie im Verlauf des Filmes immer mehr in eine Art Wahnsinn getrieben wird. Und die Stimmung ist super bedrückend. Es fängt schon ganz am Anfang an, weil eine shaky Handycam direkt hinter ihrem Kopf herläuft, wie sie auf dieses Opernhaus zustöckelt. Und allein diese Szene, die sich erzählt, unheimlich langweilig anhört, ist irgendwie super creepy. Und es ist sehr, sehr viel super creepy. Unter anderem deine, wie heißt sie nochmal, von Fahrenheit, was weiß ich, wie viel Grad, Khalil? Hm? Deine damals bei irgendeinem Podcast genannter Film Betty Blue Fahrenheit.
Ah, 37,2 Grad.
Wie heißt die Gute?
Beatrice Dahl.
Spielt die da nicht mit oder verwechselt?
Nein, die spielt da nicht mit. Die Beatrice Dahl hat leider ihre beste Zeit schon erlebt, du.
Stimmt. Nein, aber sie es spielt auf jeden Fall eine. Die Mutter ist super creepy.
Oh ja.
Es gibt ein paar Special Effects und das fand ich das faszinierend. Es gibt Special Effects, die sind vor allem dafür gedacht, den Zuschauer zu beeindrucken und man nennt sie deswegen Special Effects, weil sie Sachen darstellen, die man normalerweise nicht spielen kann. Also man kann nicht sagen, so Bruce Willis, lass mal deinen Kopf explodieren, zum Beispiel. Dann gibt es die Special Effects, die deswegen gemacht werden, weil sie Kosten sparen sollen, sprich, okay, dieses Hochhaus jetzt in die Luft jagen, wäre ein bisschen teuer vom Budget, lasst uns das als Special Effect machen. Aber hier wird eine Art Special Effect gefahren, die eine total neue Dimension bekommt, weil sie so subtil und so schwer zu durchschauen sind, dass der Zuschauer sich manchmal fragt, sag mal, habe ich das gerade gesehen oder bilde ich mir das ein? War da eben ein anderes Gesicht in dem Gesicht dieser Darstellerin kurz zu sehen oder bin ich jetzt schon selber am Durchdrehen? Und das ist ein unglaublich toller Effekt. Und ich möchte nicht spoilern, wo es geschieht. Der Film hat sehr erotische Phasen und er hat ein Wahnsinns-Climax und kann ich nur jedem empfehlen. Hat ihn sonst jemand gesehen?
Witzigerweise hast du jetzt nämlich einen Film von meiner Liste abgeschossen, weil ich wollte ihn auch vorstellen. Also ich sehe das ja mal wieder total anders wie du. Nein, Quatsch, ich kann nur alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also für mich wirklich mein persönlicher Oscar-Favorit. Natalie Portman wirklich würde ich jetzt sagen, fast in der Rolle ihres Lebens. Also toll,
wie sie spielt. Also man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass sie keine Stand-ins hatte, sondern dass sie selber getanzt hat. Und das alleine ist schon sehr beeindruckend.
Und auch was du gesagt hast zu der Wahrnehmung, also ich habe den zusammen mit meiner Frau gesehen und es war schon interessant, wir saßen beide im gleichen Kino und beide haben den Film ganz unterschiedlich zum Teil wahrgenommen. Bestimmte Sachen auch gesehen und so. Also es ist auch ein Film, wo ich mich schon freue, wenn es ihn auf DVD gibt, weil es das einlädt, um es sich nochmal anzuschauen mit einem anderen Blickwinkel.
Ja, also es gibt, ich finde es schade, dass wir nicht spoilern. Ich will auch nicht spoilern. Vielleicht müssen wir mal, Victor hat den Film auch gesehen, mal einen speziellen Podcast dazu machen, wenn Carsten ihn sich dann auch noch eventuell angeguckt hat, weil ich da inzwischen die interessantesten und wildesten Theorien, die auf jeden Fall sehr spannend sind, und ich finde, wenn Filme es schaffen, so viele verschiedene Interpretationsansätze zu bieten und man die auch, die Leute sich dahinter verschanzen können, also man nicht sagen kann, das ist Schwachsinn, weil bla bla bla, sondern dass jeder seine eigene Wahrheit sieht und die auch anhand von gewissen Szenen, Aussprachen etc. bestätigt sich darin fühlt, dann finde ich das immer sehr beeindruckend. Also wir hatten es ja, die Diskussion bei Exit to the Gift Shop, was ja eine Mockumentary war, aber bei dem Film ist es, der ist in vielerlei Hinsicht perfekt und ich glaube, Khalil sieht es ja ganz ähnlich. Und also, Carsten, guck ihn dir an, auch wenn es sich vielleicht erstmal langweilig anhört, wenn man hört, ein Thriller mit einer Ballerina, die erfolgsversessen ist, er ist toll gemacht.
Ja, okay, ich werde ihn auf alle Fälle mal im Hinterkopf behalten.
Bevor du dir in irgendeiner Sneak irgendwie da so einen deutschen Autorenfilm anguckst, guck dir lieber den an. Khalil, dann hüpf über den Black Swan zu deinem nächsten Film.
Ja, der nächste Film, also worauf ich ja ziemlich stehe, ist, wenn ich Filme wiederentdecke, die irgendwo im Schatten von einem von anderen größeren Filmen mal untergegangen sind. Und so ein Film ist Open Season, Jagdzeit, nicht zu verwechseln mit dem Animationsfilm.
Ich wollte es gerade sagen.
Nein, also es hat nichts mit dem Animationsfilm zu tun, sondern es ist ein Rape and Revenge Thriller aus den 70er Jahren, und zwar genau zu sein aus dem Jahr 1974. Die Hauptrolle spielt unter anderem Peter Fonda, also doch ein recht namhafter Schauspieler eigentlich zu der Zeit. Die Handlung ist eigentlich schnell erzählt. Drei Freunde, die wohl zusammen in Vietnam waren und was auf der deutschen DVD leider ziemlich holprig erzählt wird, weil es rausgeschnitten worden ist, wohl auch schon in jungen Jahren damit in Konflikt gekommen sind, dass sie ein junges Mädchen vergewaltigt haben, und aber weil sie brave Jungs waren, davongekommen sind, machen einen Jagdausflug in die Wälder. Was sich anfängt wie ein relativ normaler Jagdausflug, man sieht die Jungs halt beim Trinken und beim Einkaufen, und die Jungs sind auch ziemliche Waffennarren. Also,
ist das der mit, wie heißt der, mit dem schnauzbärtigen Typen?
Nein, du meinst jetzt aber nicht Deliverance, beim Sterben ist jeder der Erste.
Ich meinte den, der auch mal in Deutsch Flussfahrt hieß.
Nee, das ist Deliverance. Und das ist auch das Problem, was der Film leider hat. Der Film kam in einem Zeitfenster, wo Straw Dogs von Peckinpah kam und eben dieser Flussfahrt bzw. Deliverance. Nein, das ist der überhaupt nicht. Der hat nichts damit zu tun, denn der ist auch ziemlich dann untergegangen, obwohl der interessanterweise auf einem Buch basiert und was wohl auch damals, wo es rauskam, für ziemliche Furore gesorgt hat, weil es ziemlich explizit ein paar Dinge beschrieben hat, auf was ich jetzt auch zur Handlung noch sagen wollte. Weil die Jungs gehen jagen und denen fällt da ein Pärchen auf und dieses Pärchen nehmen die relativ schnell gefangen. Weil wie sich rausstellt, haben diese drei Jungs ziemlich auch eins an der Waffe halten, das Pärchen erstmal so, ja, sklavenartig, der Mann muss sie bekochen und Frau bedienen und so weiter. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber wie sich herausstellt, hat das Pärchen auch eigentlich nur einen Zweck, weil diese drei Jungs wollen quasi Jagd auf dieses Pärchen machen. Und ja, ist jedenfalls ein klassischer Rape- und Revenge-Film aus den 70ern, ist auch echt durchaus spannend und hat auch durchaus ziemlich große gesellschaftskritische Töne. Also zum Beispiel so diese Waffenfixiertheit der Amerikaner wird da ziemlich aufs Korn genommen. Ist auch im Buch so zu finden. Und ist also auch recht spannend. Erzählt ist natürlich schon was Älteres. Was schade ist, also ich habe mich sehr gefreut, dass der Film auf DVD rauskam. Allerdings kam der in so einer schlechten, grottigen Qualität. Es ist... Also mein altes Videotape hatte da eine bessere Qualität. Und dazu ist halt die geschnittene deutsche Fassung drauf. Und dann aber noch die, die US-Fassung, die allerdings in noch schlechterem Bild ist. Und eigentlich muss man sich die US-Fassung anschauen, weil am Anfang und am Schluss ist in der deutschen Fassung was geschnitten, wodurch der Film auch ein bisschen sehr verwirrend wirkt. Also wie das, was ich da mit dieser Vergewaltigungsszene erwähnt habe. Also wer auf so Rape- und Revenge-Geschichten steht und auch auf Gesellschaftskritik und natürlich dieses New Hollywood-Kino der 70er, dem kann ich den Film echt ans Herz legen. Ich nehme an, von euch hat niemand gesehen.
Nein.
Nein, natürlich nicht.
Ja, tut mir leid, Philipp hat mir einen Black Swan weggenommen.
Nein, es war der Song, das war nicht
aber das ist doch vorwurfsvoll gemacht. Wenn wir ihn nicht gesehen haben, das wäre ja langweilig, wenn wir hier... das sind immer die Filme, wo sich dann die ganz großen Filmnerds unserer Community freuen, dass sie was Neues wiederfinden können. Und den gibt es ja sicher für 3 Euro auf dem
Tisch. Nee, also der ist erst 2010 jetzt erschienen. Der kostet schon noch so zwischen 6 und 10 Euro. Bei Amazon bestellen lohnt sich, also Deutschland zumindest lohnt sich nicht, weil kommt ja noch der 5er Aufschlag dazu. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt, ob es ihn im Ausland gibt, aber zumindest die Tatsache, dass die Bildqualität bei der Deutschen schon mal sehr schlecht war, lässt ahnen, dass es das Ding nicht in besserer Qualität gibt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich mal wieder gefreut, ein bisschen was Unbekannteres in mein Regal zu stellen. Auf alle Fälle empfehlen kann ich das Buch. Also es ist ein wirklich klasse Thriller mit sehr ausladenden Landschaftsbeschreibungen. Dieser gesellschaftskritische Ton, den ich angesprochen habe, der kommt im Buch noch viel, viel deutlicher rüber.
Okay. Carsten.
Ja, der nächste Film, den ich gerne vorstellen wollte, ist ist gedreht von Tony Scott. Tony Scott-Filme gucke ich eigentlich immer sehr gerne. Ob das zum Beispiel U-Bahn Pelham 123 war oder die älteren Sachen wie True Romance, Last Boy Scout und so weiter und so fort, ist der neueste oder für mich zumindest neueste Film, den ich von ihm gesehen habe, Unstoppable. Den gibt es im März, glaube ich, auf DVD in Deutschland. Und ich muss sagen, leider war der Film nicht ganz so gut. Das vorneweg. Aber erst erzähle ich noch so ein bisschen, worum es geht. Es geht um die Geschichte eines vollbeladenen Güterzuges, der durch ein unglaublich dummes Versehen und man kann ja nicht von dummes Versehen sprechen, da muss man schon von grober Fahrlässigkeit sprechen, aus unbemannt die Bahnstrecke entlang fährt und 90 Minuten lang versucht die Bahngesellschaft, diesen Zug irgendwie zum Stoppen zu bringen. Ganz vorneweg, wie schafft es überhaupt, ein Zug von alleine wegzufahren? Ist da nicht irgendwie so ein Schaffner, der da irgendwie Gas geben muss und so? Ja, ist es, aber er steigt aus dem fahrenden Zug aus, während der Zug noch Schrittgeschwindigkeit fährt, um eine Weiche 50 Meter vorne umzustellen. Diese Aktion geht natürlich total schief und der Zug nimmt an Fahrt auf, weil sich dieses Gaspedal von alleine irgendwie, dieser Gashebel von alleine irgendwie verstellt. Und aufgrund einer anderen Dummheit, die Bremse war irgendwie nicht angeschlossen, funktioniert auch diese Totenmannsschaltung, die es auch anscheinend in amerikanischen Zügen gibt, nicht wirklich. Also da muss keiner mehr auf den Knopf drücken, alle 30 Sekunden, damit der Zug weiterfährt, sondern das Ding beschleunigt einfach die ganze Zeit und fährt einfach geradeaus. Das passiert in relativ schnell am Anfang des Films, und der Rest des Films, und da gibt es dann auch leider keine große Überraschung mehr, versuchen tatsächlich nur unterschiedlich viele Leute, hauptsächlich natürlich Denzel Washington, den Zug irgendwie zum Stoppen zu bringen. Die Methoden, die da einführen, sind zwischen What Were They Thinking und das ist ja unglaublich dumm, wirklich erstaunlich, also wirklich erstaunlich. Das sind halt so Pläne wie an der Lok gibt es wohl an der Seite einen Notausknopf. Das muss man sich so vorstellen wie so einen roten Knopf, den man halt so irgendwie mit dem Daumen reindrücken kann. Und da der Zug ja irgendwie 80 Meilen pro Stunde fährt zumindest sehr schnell unterwegs ist, haben die brillante Idee, einfach mal so ein paar Leute von der Polizei und von der Garde neben die Gleise zu stellen und einfach mal versuchen, auf diesen Knopf zu schießen. Sowas versuchen sie. Sie versuchen mit einem Helikopter eine Person darauf abzuseilen, aber das geht schief. Sie versuchen, einen anderen Zug davor zu setzen, um ihn irgendwie zu bremsen, aber ich nehme, glaube ich, schon viel zu viel weg. Das Gute an dem Film ist, dass er relativ vorhersehbar ist, ist halt so dieser typische Heldeneinsatz zum Schluss. Man kann irgendwie Denzel Washington sehen, Denzel Washington anzugucken macht eh immer Spaß. Toll an dem Film ist halt auch der Sound, der Zug röhrt ordentlich und ja, das macht Spaß. Schlecht an dem Film allerdings ist die sehr seltsame Kameraführung. Wenn man ein lustiges Trinkspiel machen will, dann sollte man einfach mal darauf achten, wie oft folgende Kamerafahrt vorkommt.
Ja, und zwar, genau, das habe ich die ganze Zeit schon im Kopf.
Also, und was zwar sehen? Gibt es halt eine etwas, auf das man filmt, und die Kamera dreht sich in so einem 180-Grad-Schwenk in einem perfekten Kreis, entweder horizontal oder vertikal oder die manchmal auch diagonal um diese Person oder um dieses Objekt halt herum. Und das ist so wirklich, es kommt, ich weiß nicht, Philipp, ob du das auch meintest, aber das kam mir unglaublich oft vor, bestimmt 40 oder 50 Mal. Und ja, fand ich irgendwie sehr ermüdend. Lag wohl zum größten Teil daran, dass so ein Zug halt auf Schienen sich nicht allzu viel nach links und rechts bewegen kann. Aber naja, ich fand den Film nicht ganz so toll, aber für einen DVD-Abend reicht der allemal.
Kann ich mich nur, also ich fühle mich befugt, da jetzt was
bitte, natürlich, Philipp,
zuzusagen, weil ich den Film auch gesehen habe. Und ich hoffe, es ist der letzte Scott-Film, in dem er Züge benutzt. Ich fand da diese Entführung von dem Pelham, was weiß ich was, wesentlich entertainender. Und ich fand ihn auch, also spannend, nicht wirklich. Also irgendwie weiß man doch, dass es wohl gut enden wird, und ich fand, obwohl der Film wohl sich ganz vage auf ein wahres Ereignis bezieht, fand ich auch diesen Hauptdarsteller und sein Möchtegern Konflikt, den er im Privaten hat, und auch dieses vermeintlich lustige Battle zwischen dem jungen Spund und dem alten Mann, der schon, wo sie sich das erste Mal sehen, sagt er dann irgendwie so, ich wusste nicht, dass ich heute im in der Kindertagesstätte arbeiten muss. Also der Denzel Washington zu dem Jungen, so nach dem Motto, dass ich auf so einen kleinen Jungen aufpassen muss, weil er ihn mitnehmen muss und ihn praktisch sein Zuarbeiter ist. Worauf er dann kontert, oh, und ich wusste nicht, dass ich im Seniorenheim arbeite. Und diese Fehde wird dann immer mal wieder so weitergesponnen. Ich muss sagen, dass ich diese Zugfilme, der letzte gute Zugfilm, der ein ähnliches Ende hat, ist, ich hoffe, ihr kennt den oder zumindest Khalil, ist Trans-America Express.
Ah, super Film.
Mit, wie heißt der Richard Pryor Kollege nochmal, der immer mit ihm Filme gemacht hat, dieser blonde Lockenkopf. Ah,
mir liegt es auf der Zunge.
Oh, der die Hauptrolle spielt. Auf jeden Fall ist es ein unglaublich guter Film. Wer Transamerika Express noch nicht gesehen hat, möge ihn bitte gucken. Es ist im Grunde eine Komödie mit einem genialen Ende und der fliegt auch immer wieder vom Zug und schafft es irgendwie immer wieder drauf und es, ich kann sonst die Handlung nur ganz grob zusammenfassen, aber den möchte ich auf jeden Fall euch ans Herz legen. Eher als, dass ihr euch für teures Geld diesen wie heißt der nochmal?
Unstoppable außer Kontrolle.
Genau, also ich fand ihn auch eher müde. Sag mal, ich habe noch nicht den eigentlichen Facebook-Mockumentary-Film vorgestellt, oder doch?
Der Facebook-Mockumentary-Film?
Jetzt bin ich überrascht. Also, beziehungsweise, dass es eine Mockumentary ist, ist jetzt eine dreiste Behauptung von mir, eine Unterstellung. Aber es gibt eine total tolle Doku, die sich da Catfish nennt. Ist das jemandem von euch ein Begriff?
Nö, leider nicht. Aber wenn Facebook da drin vorkommt, bin ich jetzt hochinteressiert.
Ja, also es ist auch wieder so ein Film, wo man lange und angeregt drüber diskutieren kann, wie ich auch mit Victor, naja, nicht diskutiert, wir haben eher drüber geredet, schon gemacht habe. Und zwar ist Catfish auf dem Sundance Film Festival, glaube ich, letztes Jahr sehr erfolgreich gelaufen. Und zwar geht es darum, dass eine Filmcrew nebenbei, während sie an einem, ich glaube, Modeshooting oder irgend sowas arbeiten, nebenbei filmen, wie einer ihrer Jungs über Facebook Kontakt zu einem kleinen Mädchen aufbaut und die malt Bilder und irgendwann entsteht dann so eine Art Freundschaft und sie schickt ihm dann Bilder und dann redet er auch irgendwann mal mit der Mutter und ist irgendwann mit der ganzen Family ein bisschen befreundet, auch mit ihrer großen Schwester und über Facebook entsteht dann, wie es ja heutzutage so ist, also durchaus nicht unrealistisch, eine Art Liebesbeziehung. Also sie kommen sich immer näher und sie schickt ihm Lieder, die sie aufgenommen hat und lauter so Sachen. So weit, so gut und eigentlich erstmal weniger spannend. Wäre dann nicht der Freund von dem Protagonisten, sagen wir mal, darauf gekommen, dass man das alles filmt und dass man doch die Familie mal aufsuchen könnte. Während sie die aufsuchen, ist in Amerika ist ein großes Land, da fährt man nicht mal eben kurz mit dem Auto in eine andere Stadt, um jemanden zu besuchen, fangen sie an zu analysieren und merken zum Beispiel, wo es dann irgendwie so ein bisschen spannender wird, merken sie, dass das Lied, was sie ihm geschickt hat, dass das verdammt ähnlich klingt wie ein Lied von irgendeiner Sängerin und sie sprechen sie dann darauf an und sie sagt, nee und dann schickt sie ihnen noch ein anderes Lied und mit viel Suchen merken sie, dass auch dieses Lied auf gar keinen Fall von ihr gesungen sein kann, weil es auch wieder zum Verwechseln ähnlich klingt einem komplett anderen Künstler, der auf YouTube irgendwo sein Lied hochgeladen hat. Und da fängt das Ganze dann an, schon so ein bisschen creepy zu werden. Und ich möchte nicht spoilern, was sie dann finden, aber es ist wirklich, der Film hat wirklich hochspannende Momente, weil man wirklich dann sie nachts auf dieser Farm ankommen, wo seine Liebschaft wohnt und es gibt so ein paar Momente, wo man denkt, oh, jetzt kommt da einer mit der Motorsäge raus. Aber es gibt auch wirklich total bewegende Momente. Und es ist eben wieder ein Fall des fast zu schön, um wahr zu sein. Aber ich finde, da eine Dokumentation, aber das hebe ich mir dann auf für den Dokumentationspodcast, da eine lange Rede auszumachen, auch immer eine Manipulation der Wirklichkeit ist, weil man ja selber entscheidet, was man zeigt und dadurch ganz deutlich ein Bild machen kann. Finde ich. Was sagst du?
Das klang wie aus dem Lexikon des internationalen Filmwissens.
Echt? Das, ich fühle mich geehrt.
Ach so.
Nein, ich fühle mich nicht beleidigt. Ich bin gerne, da ich hier dieses Lexikon nicht vor mir liegen habe, fühle ich mich geehrt. Es ist ein hochspannender Film. Catfish kann ich nur jedem empfehlen. Ist toll gemacht und lädt zu Diskussionen ein, ob es nun Wahrheit oder Fake ist. Schweigen im Walde.
Ja, du hast mich damit jetzt sehr überrascht. Also klingt auf alle Fälle sehr interessant. Gucke ich mir gerne an, aber vorher will ich mir auf alle Fälle eher noch Black Swan angucken.
Ja, also Catfish kannst du dir auch irgendwo im Netz suchen. Da kann man den auch ganz...
Okay.
Khalil.
Ja, witzig, dass Carsten vorhin Wrestling erwähnt hat, weil ich wollte... das Letzte, was ich gesehen habe, war eine Doku. Und zwar Gaia Girls von Kim Longinotto, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Nur eine ganz kurze Frage, weil ich es absolut nicht gerafft habe. Was ist Gaia Girls?
So heißt die Doku und so heißt interessanterweise auch eine Wrestling-Liga in Japan, wo Frauen gegeneinander wresteln.
Okay.
Und vielleicht zur Erklärung, also die Kim Longinotto hat da eine Schule, beziehungsweise eben gerade diese Geiergirls, das ist diesen Verband quasi eine Zeit lang begleitet und hatte da vor allem junge, neue Schülerinnen, die sich da der Schule angeschlossen haben, quasi den ihren Werdegang begleitet. Und man muss sagen, also es hört sich jetzt vielleicht witziger an, als es in der Realität ist, weil das Ding ist ziemlich hartes Brot eigentlich. Das japanische Wrestling ist im Gegensatz zum Ami-Wrestling jetzt nicht ganz so sehr, also auch zwar von Show-Elementen geprägt, aber da ist auch viel sportlich, gut, bei den Amerikanern natürlich auch, aber zum Beispiel das Frauen-Wrestling in Amerika ist doch mehr so eine Eye-Candy-Geschichte und in Japan ist es halt also wirklich ziemlich ja, durchaus geht's heftig zur Sache und auch die Ausbildung von diesen Mädchen ist eigentlich ziemlich heftig. Ihr seid noch da?
Ja, ich bin immer nur noch, weil ich ja gleichzeitig immer noch versuche, während du mir davon was erzählst, nur danach noch zu googeln, aber ich habe immer noch nicht gerafft, wie das geschrieben wird.
G-R-G? Nein, G. Gustav,
ja.
Anton, Emil, Anton.
Okay, und dann Girls.
Ja, also das, ja, genau, so wird es geschrieben, auseinander. Und das Ganze ist also eine Doku eben über dieses Phänomen der Popkultur und auch gleichzeitig eine Studie über das leistungsorientierte Denken der Japaner, weil, also wie gesagt, das Training bei denen hat auch viel mit, ja, also auf uns Europäer könnte das, also auf mich jetzt zumindest schon teilweise wirklich richtig demütigend gewirkt. Also viele von den Mädels sind dann auch im Laufe, also die Doku hat ja eine Zeit lang begleitet und im Lauf dieser Doku sind auch Mädels dann einfach abgehauen und ich glaube im Endeffekt haben es nur ein oder zwei von der ganzen Gruppe nicht geschafft. Und was für mich die Doku halt auch sehr spannend macht, ist, dass es keinerlei Kommentar oder so gibt. Also man sieht quasi dieses Training, diese aber die Regisseurin nimmt sich jetzt nicht die Freiheit und begleitet das Ganze noch irgendwie aus dem Off, was das Ganze auch durchaus spannend macht und zum Mitdenken. Ist ein ziemlich ungewöhnliches Stück Film, lief auch mal auf Arte, habe ich aber seitdem nie wieder da gesehen, gibt es aber für, glaube ich, einen Zehner oder so bei Amazon UK als mit Pack mit einer anderen Doku, Shinjuku Boys. Und wer also erstmal auf gut gemachte Dokumentation steht und auch vielleicht zum Thema, was ein bisschen schräger ist, Dem kann ich dir also wirklich ans Herz legen. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Nein. Noch nie. Oh Mann, also, jetzt verraff ich erstmal, wie das geschrieben wird.
Also Philipp, ich kann mir fast vorstellen, dass es dir gefallen könnte.
Ja, ich bin nur aus dem Wrestling-Alter rausgewachsen, aber ich bin ja ein Freund guter Dokumentation.
Das Ding, du siehst da eigentlich relativ wenig diese Wrestling-Gestalten, sondern eben halt auch, wie diese Mädels dieses Training machen, wie die, was weiß ich, am Tag so und so viele Kniebeugen machen müssen, so das machen müssen und also wirklich da bis zur Schmerzgrenzen einfach gehen. Und dieses japanische Ding, dieses Leistungsdenken, dieses Ganbare, nicht aufgeben. Also das ist schon ziemlich beeindruckend eingefangen, das Ganze. Aber finde ich wirklich auch mit westlichen Augen betrachtet teilweise auch echt verstörend.
Okay, Carsten.
Ja, ich bin immer noch völlig überrascht, aber okay. Der nächste Film, den ich gesehen habe, der hat es leider bisher nicht nach Deutschland geschafft und ich glaube, er wird es auch nie. Man bekommt ihn aber für günstige 6 Pfund, was ja irgendwie mehr oder weniger 7 Euro sind oder 8 Euro sind, bei amazon.co.uk und der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Es handelt sich dabei um einen Film, der aus der amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live ausgekoppelt worden ist. Also Saturday Night Live, das ist halt so eine lose Abfolge von Sketchen, die ich glaube von RTL auch mal irgendwann nach Deutschland gebracht worden ist. Da hieß es halt RTL Samstagnacht, glaube ich. Und in den USA läuft das schon auf NBC, glaube ich, seit über 20 Jahren. Und ab und zu, wenn halt ein Sketch, der halt irgendwie mehrfach in der Sendung häufiger gut ankam, wird daraus entweder eine Fernsehserie gemacht. Berühmtestes, aktuellstes Beispiel ist, glaube ich, 30 Rock. Oder sogar ein Film draus gemacht. Da gab es so ein Studio mit den Typen, die immer getanzt haben, aber der Name ist mir gerade entfallen. Den Film, den ich aber meine, ist MacGruber und das ist im Prinzip eine ziemlich plumpe MacGyver-Parodie. Und was mir daran sehr gut gefallen hat, ist, dass er eher ein Humorlevel hat, wie ich ihn noch von den alten Sacker-Komödien kenne. Also er ist eher, sage ich mal, Hotshots lustig oder die nackte Kanone mäßig lustig, als eher meine Frau, die Spartaner und ich oder Scary Movie mäßig lustig ist. Also es ist halt eine andere Art von Humor. Da wird wenig es wird halt versucht, eine normale Action-Handlung zu erzählen.
Du redest gerade von MacGruber, ne?
Ja, richtig.
Okay, Entschuldigung.
Wieso findest du, ich rede
Quatsch? Nein, überhaupt nicht. Ich habe diesen einen Satz, da war ich gerade abgelenkt, als du wohl gesagt hast, über welchen Film du redest und ich versuche gerade.
Ach so, ja, okay. Sorry, ja klar. Ich habe wieder, glaube ich, ohne Punkt und Komma gesprochen.
Den hat sogar jemand in seine besten Filme des Jahres Liste genommen bei einem amerikanischen Filmpodcast.
Oh, das ist super. Ja, also was ich sagen muss, man muss halt diese alten Komödien wie Hotshots oder die nackte Kanone oder so. Sowas muss man ganz einfach mögen. Wenn man jetzt sowas wie Scary Movie erwartet, dann wird man eher enttäuscht. Der Film an sich...
Weil ich erfinde, dass Hotshots, die nackte Kanone und Scary Movie noch immer irgendwie eine Art Komödie sind.
Echt, findest du? Also bei...
Bis auf das Scary Movie vor allem andere Filme persifliert, finde ich vom Joke-Art her, so vom Albernheitsgrad her, finde ich die schon irgendwo in derselben Familie passend. Damals fand man das ja vielleicht noch lustiger.
Ja gut, also ich will nur ganz kurz den Unterschied herausarbeiten, damit das irgendwie rüberkommt. Vielleicht sehe nur ich das so, aber was ich halt bei Hotshots oder die nackte Kanone sehe, ist, dass es eigentlich ein normaler Krimi im Fall von der nackten Kanone oder ein normaler Top Gun-artiger Film ist, der halt nur, wo halt nur bestimmte Szenen lustiger getrimmt sind. Da haben dann plötzlich die Bösen so Zielscheiben um oder mittendrin wird ein Kill-Counter eingefahren. Oder der arme Mann mit dem gebrochenen Bein im Rollstuhl wird irgendwie losgelassen und fällt im Hintergrund so eine Klippe runter. Da wird halt Humor irgendwie im Hintergrund oder passiert halt irgendwie, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht subtil sagen, weil es ist definitiv nicht subtil, aber es passiert halt irgendwie anders. Wohingegen bei Scary Movie mehr so Szenen zusammenhängen, zusammengepappt werden, die an sich gar nicht zusammenpassen. Scary Movie.
Ich weiß, ich kapier's.
Okay, sorry, ich führe schon wieder viel zu große Monologe. Nee, das meinst
du gar nicht. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich wollte nur kurz sagen, ich hab's kapiert, den Unterschied, okay. Und stimme dir zu.
Was ich nur sagen will, MacGruber ist halt von der Art halt noch ein ganz klassischer, könnte eine MacGyver-Folge sein. Es gibt halt den bösen Erzfeind von MacGruber, gespielt von Val Kilmer, und die Rolle, die er da hat, ist Dieter von Kanz. Und dazu muss man wissen, dass ich glaube, die Engländer sich generell immer lustig machen über den schönen deutschen Nachnamen Kunz. Das gab ja, glaube ich, auch mal ein Fußballspieler, wo in diesem Three-Line-Video alle deutschen Nationalspieler Kunz auf dem Rücken stehen haben, weil Kanz ist halt im Englischen ein sehr vulgärer Ausdruck für das weibliche Geschlechtsorgan. Habe ich das so politisch korrekt ausgedrückt? Ich glaube ja. Val Kilmer hat übrigens ziemlich zugenommen in dem Film, muss man mal sagen. Oder vielleicht auch schon vorher. Ich habe ihn zum ersten Mal seit langem gesehen. Kurzum, MacGruber ist aber ein normaler Actionfilm. Es gibt halt den guten Darsteller, das ist halt MacGruber, und es gibt halt seine Liebesmöglichkeit, gespielt von Kirsten Wick, ein Partner, mit dem er sich halt häufiger verkracht, gespielt von Ryan Phillippe, und halt den Bösewicht, der halt aus vielen Gründen gegen ihn ist. Und der ist halt gespielt von Val Kilmer. Sie müssen durch unterschiedliche Szenarien durch, bis es halt zum Schluss zum großen Endkampf kommt. Und gespickt ist das Ganze halt mit ziemlich viel Humor. Ein letztes Beispiel, dann höre ich auf, ist, dass MacGruber halt einen ziemlich alten, schrottigen Mazda MX-5 fährt. Und egal, wo er hingeht, da das halt ein Cabrio ist und das Verdeck entweder nicht elektrisch ist oder er keinen Bock hat, das immer zuzumachen, nimmt er sein Autoradio mit. Und man muss sich das wirklich vorstellen, dass egal, ob er zum Bösewicht geht oder auf eine wichtige Party mit hohem Dresscode, ständig hat er halt wie eine Handtasche dieses klobige Blaupunktradio dabei. Und das sind halt irgendwie halt diese kleinen Humorsachen, die halt irgendwie anders sind, finde ich. Mir hat der Film ziemlich gefallen, und für 6 Pfund. Man muss ihn leider, also der hat keine deutsche Tonspur, und ich glaube auch nicht, dass er noch nach Deutschland es schaffen wird. Aber wenn man halt Englisch fit ist oder sonst auch mit englischen Untertiteln, ist der Film echt, echt gut. Also ich kann ihn empfehlen. Gut. Würdet ihr ihn gucken?
Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Wenn er mal in der Videothek ist. Sag mal, habe ich eigentlich Aristocrats schon mal angesprochen, den Film?
Ist das das Disney-Dingen oder der Nein. Witz?
Der Witz.
Das hast du, glaube ich, noch nie angesprochen.
Okay, ich möchte mich ganz kurz einhaken wegen, also das ist nicht der nächste Film, den ich vorstelle, aber weil es eigentlich nur hier reinpasst, weil du Saturday Night Live und Comedians und Comedy genommen hast, möchte ich allen kurz die Aristocrats, also nicht die Cats, sondern die Aristokraten, ans Herz legen. Weil das ist im Grunde eine Art Dokumentation, in der, was sich sehr langweilig anhört, 1,5 Stunden am Stück ein und derselbe Witz von verschiedenen Comedians erzählt wird. Der Witz ist ein Witz, den sich Comedians gegenseitig immer hinter der Bühne erzählt haben und der in einer bestimmten längeren Phase sehr viel Freiraum bietet. Und dieser Freiraum ist in erster Linie vulgär und wird von jedem eben völlig anders eingefüllt. Und es geht so weit, und dass man wirklich allein schon lacht, weil man schockiert ist, dass sich jemand traut, das vor einer laufenden Kamera zu sagen. Gerade wenn es dann teilweise Comedians sind, die in irgendeiner harmlosen Family-Soap in Amerika spielen. Und wie gesagt, nicht abschrecken lassen, weil es immer derselbe Witz ist. Er kriegt besonders viele Drehungen und Interpretationen, und es sind eigentlich alle guten und wichtigen Comedians dabei, die man kennt, und es ist zum Totlachen. Und immer wenn man denkt, so jetzt habe ich es aber gehört, sieht man sich Minuten später mit Bauchschmerzen vor Lachen vom Fernseher sitzen. Carsten, kennst du den Film denn?
Ja, ich kenne den Film und ich finde es total erstaunlich, dass du den erwähnst. Denn ich habe das Ding echt vor langer, langer Zeit gesehen. Also ich weiß nicht, das Ding ist schon, glaube ich, relativ alt. 2001 oder so, würde ich sagen, oder?
Ja, vielleicht. Also ich hätte jetzt gedacht, eher so 2003, 2004, aber
gut. Ja, okay, ich meine, ich will mich darauf nicht festlegen. Aber ich habe es bis heute nicht gerafft. Also ich raff den Humor nicht. Ich kapiere diesen Witz nicht oder diese unterschiedlichen Arten des Witzes. Und ich kapiere nicht, warum sie das lustig finden und warum es... Kapiere ich nicht, bin ich zu blöd für, tut mir leid.
Jetzt ernsthaft?
Ernsthaft, ich raff es nicht. Also ich kann ja mal gerne versuchen, so wie ich es verstanden habe, mir mal kurz ein Aristocrats-Witz zu erzählen.
Mach das.
Okay, ich glaube, das wird zu blöde. Aber ich versuche es mal. Kommt ein Komödiant zu einem Showproduzenten und sagt, ich habe eine tolle neue Show-Idee. Fragt der Showproduzent, oh ja, super, lass hören, was soll da passieren? Erzählt der Komödiant, ja, ich lasse eine Familie auftreten und in den ersten 5 Minuten beleidigen sie sich, danach ziehen sie sich alle gegenseitig aus und bewerfen sich mit frisch ausgeschiedenen Fäkalien. Da sagt dann der Produzent, oh Gott, wie soll denn so eine Show heißen? Darauf der Komödiant, The Aristocrats.
Also, ich lasse es nicht durchgehen, dass das jetzt ein Beispiel sein soll für den Witz, weil der Witz lebt in allererster Linie davon, wie fantasievoll pervers das in der Mitte von dir dargestellte Platz findet. Oft ist es auch nicht so, dass er es nur erzählt, sondern dass er seine Familie dann wirklich auf die Bühne bittet und was dann da passiert und wie Tiere mit eingedingst werden, das macht es eben so lustig. Und natürlich der Gegensatz, die Aristocrats, er wird auch da manchmal andersrum erzählt, es kommen zwei Schwestern, die spielen Geige und ihre Schwester, ihr Bruder begleitet sie auf dem Klavier und dann singen sie noch eine Sonate und tanzen dabei einen Volkstanz und dann fragt der Typ, und wie soll das heißen? Wie heißt ihr? Und die so, The Osbournes. Also er wird in alle möglichen Richtungen gedreht und auch Sarah Silverman hat meines Erachtens den geilsten Auftritt in der ganzen Geschichte. Aber dieses Perverse ist teilweise so lustig und so übertrieben und so eine Grenze überschreitend, dass es eben so lustig ist. Und die Punchline, die Aristocrats, ist nicht mehr das, worüber man lacht.
Okay.
Oder lachen sollte. Sonst würde man auch schon beim zweiten Mal nicht mehr lachen. Aber ich will kurz noch ich sag jetzt einfach mal von mir letzten Film vorstellen. Und zwar ist das 127 Hours. Ich weiß nicht, ob der im Deutschen jetzt 127 Stunden heißt.
Okay. Heißt der so? Ich glaube, der ist irgendwie 3 Tage bis irgendwo hin oder so. War das nicht so?
Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie er heißt im Deutschen. Das war eine ernst gemeinte Frage.
Ja, ich glaube, er heißt irgendwie 3 irgendwas. Das ist der mit dem Dings, ne?
Es ist nicht mit Russell Crowe.
Nein? Oh, dann
The Next 3 Days meinst du?
Ja, genau,
den meinst du. 127 Stunden von dem Slumdog Millionaire und Trainspotting Regisseur.
Oh, ne, dann weiß ich es nicht.
Und zwar ist es ein Biopic, eine wahr passierte Geschichte von einem Outdoor-Freak, der in den Rocky Mountains allein unterwegs ist, in eine Schlucht stürzt und sich dabei den Arm in einen mit ihm herabstürzenden Felsbrocken verkeilt und 127 Stunden in dieser Schlucht alleine ist.
Okay.
Das klingt sehr langweilig und ich bin so frech, weil es doch jeder weiß, auch wie er finally da rauskommt, ist, dass er sich eben selber den Arm abschneidet. Und es hat neulich im Zelluloide-Chat, den ich hiermit nochmal bewerben, hat einer gesagt, ja, die größte Schwäche des Films ist, dass man ja doch schon weiß, wie er ausgeht. Aber das ist nicht die Schwäche des Films, die Stärke des Films ist, wie er diese Geschichte erzählt. weil der Film macht was sehr geschickt. Und zwar stellt er den totalen Kontrast dar. Am Anfang, der Film fängt an, dass man einen Marathonlauf sieht und ganz viele Leute, die sich bewegen. Ständig sieht man Bewegung. Und zwar ist es sogar so, dass dieser Shot des Marathonlaufs nicht nur einmal gezeigt wird, sondern so wie bei 24, dass man drei verschiedene Shots sieht. Dann sieht man den Typen seinen Rucksack packen, man sieht ihn eigentlich nur Bewegung, er sitzt im Auto. Danach fährt er auf dem Mountainbike, stellt sein Mountainbike ab, läuft weiter und dann kommt der Sturz. Khalil?
Ja, ja.
Seufzt, stöhnt. Und er fällt danach in diese Grube und ab da ist dann einfach Boom, Stillstand. Und wie er dann in dieser Grube ist und mit dieser Situation, wie trinkt er, wie versucht er sich immer wieder daraus zu befreien, ist extrem entertained und hat wirklich nur ganz wenige Längen. Also, dass man denkt, oh, jetzt kann es mal weitergehen. Es ist wirklich super gespielt, super gemacht und eine Empfehlung, falls ihr noch im Kino erwischt, schaut ihn euch ruhig an. Er ist nicht ein, also nur wenn ihr schon Black Swan gesehen habt, um es mal eine Wertung hiermit auch gleich abzugeben, aber er ist auf jeden Fall toll gespielt und ist eine interessante Geschichte, gerade mit der Prämisse, dass man weiß, dass es wahr ist. Hat jemand von euch gesehen?
Nö, aber ich wollte mir auch noch anschauen. Also ich habe ja die Story auch mitbekommen und hat sich auch ziemlich interessant angehört und so die Kritiken, die ich gelesen habe, waren ja auch recht gut.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wusste davon noch nicht allzu viel, bevor du ihn jetzt erzählt hast, bevor du jetzt von ihm erzählt hast.
Ja, also was mich an dem Regisseur so extrem fasziniert, ist, dass wirklich er total unterschiedliche Filme macht. Also während Guy Ritchie oder viele Regisseure so ein bisschen ihre Fanbase bedienen oder so ein bisschen auf sicheren Faden wandeln, ist er nun wirklich jemand, also wenn man sich allein Trainspotting und Slumdog Millionaire anguckt, sind es so grundverschiedene Filme und trotzdem so gut gemacht in ihren Strukturen und Kameraführung und allem, das ganze Erzählstruktur auch. Und 127 Hours ist wieder was komplett anderes. Also ich bin wirklich gespannt, was von dem noch so alles kommen wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber Khalil, guck ihn dir an und erzähl noch deinen von mir aus auch gerne letzten Film.
Ja, den dicksten und schwer im Magen liegendsten Brocken habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Die Rede ist von Enter the Void. Oh. Mein persönlicher Lieblingsfilm des Jahres 2010 übrigens. Also, ja. Enter the Void war der lang erwartete Film von Gaspar Noé, der ja auch Menschenfeind und Irreversibel gemacht hat. Zwei auch ziemlich harte Brocken. Ich nehme an, du, Philipp, wirst du kennen, oder?
Welche? Nochmal.
Menschenfeind und Irreversibel.
Irreversibel kenne ich. Menschenfeind, wie heißt der im Original? Weißt du es
zufällig? Nee, weiß ich leider nicht. Aber, also, Irreversibel ist ja auch ein hartes Brot. Das weiß er auch. Also. Und natürlich waren wir da auch sehr gespannt, was Noé dann abliefert mit Enter the Void. Und ich muss sagen, also, ist nicht das, was unbedingt die meisten von ihm erwartet hätte. Aber ich erzähle jetzt mal ein bisschen was zur Handlung erstmal am besten. Die ist auch relativ schnell erzählt. Oscar lebt mit seiner Schwester Linda in Tokio. Er schlägt sich als kleiner Dealer durch Tokio, der auch gern sein Zeug konsumiert. Sie ist Stripperin und was man auch recht schnell am Anfang erfährt, ist, dass wegen dem Unglück, was die beiden erfahren haben, die auch besonders verbunden sind miteinander. Jedenfalls hat dieser Oscar ein Treffen in dem Club The Void, was schief läuft, und er wird von der Tokio Polizei erschossen. So. Und was dann folgt, es sind quasi 2 Stunden des abgefahrensten audiovisuellen Kinos, was ich wirklich die letzten paar Jahre gesehen habe. Denn man begleitet Oscar als Geist durch Tokio. Und es ist wirklich sehr schwer, in Worte einzufangen, wie er Tokio wahrnimmt. Im Endeffekt ist es eine verzerrte Vision von seiner Vergangenheit, von seiner Zukunft, von seiner Gegenwart. Und das Ganze ist quasi wirklich alles komplett aus der Ich-Perspektive mit ein paar Kameraperspektiven, wie ich selten in einem Film gesehen habe. Generell auch diese Ich-Perspektive. Der Film kommt quasi ohne Schnitte aus. Also ich denke, der hat, wenn ich mich so überlege, nicht einen wirklichen Schnitt drin. Die Ich-Perspektive ist so umgesetzt, dass man auch am Anfang das Augenblinzeln vom Protagonisten wahrnimmt. Es ist sehr schwer, den Film wirklich in Worte zu fassen, was man aber zugeben muss. Also das ist ja ein typischer Lieben- oder Hassen-Film. Also man liebt ihn, wenn man ist echt begeistert, weil er einen in seinen hypnotischen Bann gezogen hat. Oder man findet ihn einfach sterbenslangweilig. Also die Kritikermeinungen, wo ich auch dazu gelesen habe, die sind auch sehr weit auseinandergegangen. Und wer wirklich auf audiovisuelles Kino steht und Mindfuck der wirklich allerersten Sorte und auch wirklich von sich eigentlich von einer ziemlich dürren Story und einer langsamen und Schwächen in Dialogen und so weiter nicht abschrecken lässt, dann kann ich den Film absolut empfehlen. Wirklich für mich ein ganz, ganz toller Film, auch wenn er durchaus ich verstehen kann, wenn jemand ihn nicht gut findet. Ich meine, Philipp, dir habe ich ja schon gesagt, dass du ihn anschauen sollst.
Ja, und ich habe dir, glaube ich, auch gesagt, dass es, glaube ich, nicht mein Film ist. Aber ja, ich werde ihn mir wahrscheinlich trotzdem anschauen. Allein schon, weil ich das als Zelluloide-Pflicht sehe.
Also, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er irgendwie unglaublich lang sein soll.
Es 2,5 Stunden.
Genau, es soll irgendwie zig Versionen davon geben.
Es gibt in Deutschland jetzt das Ding auf Blu-ray als Mediabook und da ist die Langfassung drauf, die geht, glaube ich, weiß ich jetzt nicht gerade, aber das ist die definitive Langfassung, auch das, was der Regisseur abliefern wollte, wobei es wird auch vermutet, er musste viel rausschneiden aus dem Film, weil eben auch die Erzählweise teilweise ein bisschen holprig wirkt, wenn man so will, beziehungsweise Ideen fallen lassen einfach auch, also es ist ein wirklich ganz, ganz schwieriger und zugänglicher Film, finde ich eigentlich. Aber man soll den mal gesehen haben. Und ich kann es jedenfalls verstehen, wenn so mancher sagt, oh Gott, das waren 2,5 Stunden Verschwendung meines Lebens. Ja.
Okay, gut. Carsten.
Ja, den letzten Film, den ich noch gerne vorstellen wollte und ja, leider eher, obwohl auf DVD kann man ihn sich definitiv noch angucken. Um es kurz zu machen, es geht um 22 Bullets. Oder jetzt.
Bevor du jetzt auch noch anfängst.
Wie, was, echt? Bullets?
Bullets. Bullets wird nicht Ballet ausgesprochen.
Okay, dann ich nehme alles wieder zurück. Gut, nach diesem
Entschuldigung, nach dass ich dich verbessere. Es ist im Area Games Podcast immer tierisch auf den Sack gegangen, wenn die irgendwie von Balletstorm und ich sehe dann immer vor meinem geistigen Auge so 100 Balletttänzerinnen auf irgendjemanden zurennen und es, ja. Bullets sind halt Bullets.
Ja, ich sehe das ein, aber ich meine, ich nehme die Aussprache doch nicht irgendwo her und so ein doch eher gängiger Begriff wie Bullet müsste doch. Okay, aber vielleicht habe ich es einfach falsch aufgenommen. Wer weiß. Egal. Es ist sowieso eh ein französischer Film. Und das spreche ich definitiv trotz ein halbes Jahr lang Französisch noch viel schlechter aus. Und zwar Le Mortel. Der Film kommt halt aus Frankreich. Der Regisseur Richard Berry, der schon ordentlich viele Filme gemacht hat. Ich hatte bisher von ihm noch keinen einzigen gesehen. Und ich habe mir nur diesen Film angeguckt, weil hauptsächlich Jean Reno die Hauptrolle spielt. Und irgendwie so, was ich mir halt erwartet hatte, war, dass es so ein typischer ja, Polizei-Gangster-Ep es ist mit Jean Reno in der Hauptrolle, der entweder Rache übt oder halt irgendwas oder halt irgendwie eine besondere Aufgabe hat. Irgendwer wird entführt oder so. Ja, der Film ist leider ein bisschen ganz anders. Es beginnt schon deshalb am Anfang sehr seltsam, dass Jean Reno mit Gefolgschaft durch die Gegend fährt, in einer Tiefgarage irgendwas ankommt und dort mehr oder weniger erschossen wird. Dass er diesen Angriff überhaupt überlebt, gleicht schon einem Wunder. Denn nach der Operation ziehen die halt 22 Kugeln aus ihm raus. Daher halt auch dieser Titel. Nach ziemlich langer Zeit wird halt die Hintergrundgeschichte von Jean Reno erzählt und warum mehrere Leute ihn versucht haben zu erschießen. Erst sagt Jean Reno, ja, ich will mich gar nicht rächen, weil das hat alles mit was mit meiner Vergangenheit zu tun. Und nach ein paar Begebenheiten will er sich dann aber doch rächen. Was er dann auch bis zum Ende des Films mehr oder weniger durchzieht, obwohl es da noch, ja, ich sag mal, einen kleinen Twist zum Schluss gibt. Was sich nach eigentlich einem ziemlich spannenden Action- oder Thriller anhört, ist dann doch irgendwie sehr sperrig und lässt sich irgendwie nicht sehr genüsslich gucken. Viel wird irgendwie von mir als Zuschauer erwartet, dass ich irgendwie weiß, wie die Leute genau zusammengehören. Und manchmal weiß man nicht, ob man entweder gewisse Elemente des Films verpasst hat oder ob es ganz einfach so gewollt ist, dass man jetzt nicht wirklich weiß, woher die sich kennen. Dann ist mir, da alle in dem Film irgendwie böse sind und irgendwie einen kriminellen Hintergrund haben, mehr oder weniger, war mir dann auch nie so wirklich klar, wer da jetzt eigentlich so richtig der Böse ist. Später wird es dann ganz klar. Aber das sind halt alles so Elemente, die mir nicht so wirklich gefallen haben. Und ich konnte dem Film halt manchmal dann ja nicht so richtig viel abgewinnen. Action ist dann leider auch nicht ganz so viel drin und so viel zum Mitraten und Suspense-mäßig passt halt auch nicht, weil der Film eher langsam abläuft, trotz des ziemlich actiongeladenen oder trotz des ziemlich vielversprechenden Starts. Ich würde also eher sagen, lieber vorsichtig mit sein, lieber mal aus der Videothek holen. Der Film ist passabel, aber halt nicht gut. Hat den einer von euch gesehen?
Nö.
Nö, ja, und Philipp hat ihn, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
Vermutlich.
Ja.
Nein, habe ich nicht, Entschuldigung. Ich hatte mich gerade auf Mute gestellt, weil ich dir einen Link rausgesucht habe, den ich dir gerade geschickt habe.
Ja, ach so, okay, alles klar.
Du hast mich nämlich etwas verunsichert, aber ja. Ich hatte doch recht.
nichts schöner als dann zu sagen, ich hatte recht.
Wie Jeff Goldblum so wunderschön sagte, I hate it, sometimes I hate it to be right. Lost World oder wieder in Jurassic Park.
Danke, dass du mich auf meine Fehler aufmerksam machst. Nur so kann ich lernen.
Nur so kannst du diesen kleinen Schritt zur völligen Perfektion schaffen.
Danke.
Ich möchte noch kurz anmerken, der Podcast heute war etwas, wie soll man sagen, aus der Hand geschüttelt. Wir Profis können sowas. Das ist ja kein Problem, aber vielleicht wirkte er teilweise etwas konzeptlos. Das lag eher daran, dass wir Viktor gerne beim Dokumentationspodcast, den wir überall angekündigt hatten, dabei haben wollten und uns dann praktisch 2 Minuten vor Aufnahme entschieden haben, als wir hörten, dass er nicht mitmachen kann, dass wir einen Roundup-Podcast machen. Wir bitten eventuelle Konzeptlosigkeit und Verplantheit zu entschuldigen. Und möchte noch jemand ein Abschlusswort sagen? Möchte Karlil nochmal die Sarah Knappig verwünschen oder sowas?
Ich habe mir fast gedacht, dass du mit so einer Nummer noch kommst.
Und, das müsste doch sein.
Für die Diskussion am Anfang entschuldigen wir uns nicht.
Nee, natürlich nicht. Das gehört doch dazu. Eine spannende Diskussion. Übrigens, was mich jetzt nochmal interessieren würde und jetzt völlig ohne herablassende Hintergedanken oder irgendwas. Glaubst du, dass der Jay Khan wirklich schwul ist?
Das mich interessiert es eigentlich überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
Nee, aber du hast ja diese Dings so interessiert und das war immerhin einer der Hauptkonfliktpunkte und der Hauptthesen, die ganze Zeit wie ein Mysterium in der Luft hing. Glaubst du denn, dass er wirklich schwul ist und dazu nicht die Wahrheit sagt?
Ich glaube viel eher, dass er halt einfach das Image loswerden will und sich tatsächlich da überlegt hat, halt so eine, ich bin der coole Typ im Camp-Show mit abzuziehen, aber ob er schwul ist oder nicht, also da habe ich mir überhaupt gar keinen Kopf drum gemacht.
Also was ich wirklich peinlich finde, ist, was irgendjemand irgendwo verlinkt hatte, dass er vor ein paar Jahren mit seiner Boygroup bei Stefan Raab war. Und die wohl, also da muss man wirklich das Management natürlich für verantwortlich machen, aber man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen, die wohl dachten, die Boyband kommt am coolsten rüber, wenn wir ganz besonders international sind. Und da sie wohl nicht genügend internationale Sänger gefunden haben, haben sie, also mindestens dem Jay Khan, über die anderen weiß man es nicht, haben sie gesagt, er soll jetzt den Engländer spielen. Und dann kamen die bei Stefan Raab, bei TV Total waren die zu Gast und Stefan Raab, ja, ihr seid so eine gemischte Boygroup, wer sind jetzt die Deutschen? Und da haben so zwei gesagt, wir beide. Und dann hat der Stefan Raab so durchgemacht, and you're from America, und er so, ja, und dann, and you're from England, und der Jay Khan so völlig ohne rot zu werden, yeah man, und hat dann die ganze Zeit Englisch mit Stefan Raab gesprochen und wirklich so getan, als wäre er Engländer.
Und mehrfach Ballett gesagt.
Nee, so billig entlarvt er sich ja nicht. Aber dieses Ballett, das tut mir wirklich leid. Ich bin.
Ach, das muss dir nicht leid tun. Ich finde das wirklich gut.
Ich habe das bei Area Games auch bei anderen Sachen, ich habe das so oft gehört und habe mich gefragt, ja logisch, es lädt natürlich ein, weil das U öfter mal wie ein A gesprochen wird.
Ja, lange, aber du hast voll und ganz recht. Es ist auch kein Bulldozer, sondern Bulldozer und eine Bulldog und so weiter. Wenn man sich die anderen Begriffe in dieser Liste anguckt, die du mir verlinkt hast.
Man sagt, und ich gehe jetzt an den Strand zarfen und danach gehe ich mit H. Grant ins Casino.
Das ist richtig.
So, Kinas. Das war's für heute. Wir dachten, wir bieten euch lieber einen planlosen Roundup-Podcast, als dass ihr noch länger warten müsst. Wie lang die nächste Pause ist, kann ich nicht versprechen, weil wir, wie gesagt, in einer großen Umstrukturierungs- und Renovierungsphase sind. Und das nur für euch, weil wir eben auch an einer Website arbeiten, wo wir euch dann nicht nur alle in den Podcast genannten Filme auflisten, sondern auch euch da direkte Amazon-Links setzen wollen und noch viele kleine andere Sachen. Auch im Podcast wird es Veränderungen geben. Und
eine kleine Vorankündigung.
Die letzte Sendung mit Khalil und wir wollen uns mit einem Blumenstrauß verabschieden. Kleiner Scherz.
Ich habe den gleichen Gag gerade bringen wollen, aber mit dir.
Du gemeiner Kerl, warum sind alle immer gegen mich? Ich bin so nett zu euch. Oder?
Ja, ja.
Lassen wir es dabei und sagen wir einfach danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Zelle Leute. Tschüss.
Ich hasse dich, ey.
Tschüss.
Tschüss.